Moin und willkommen zu einem Energiezone-Sonntag. Ihr wisst ja, dass die Energiezone-Folgen umgezogen sind. Die liegen jetzt auf energiezone.org. Das betreibe ich jetzt zusammen mit Ilan Momba, einem absoluten Energieexperten. Und die erste Folge im Januar ist schon draußen. Das ist eine totale Knallerfolge geworden. Und zwar mit einem Unternehmen, das die folgende Vision hat: Living on Sunlight and Wind Forever for Free. Na, wisst ihr das schon? Das hat der Philipp Schröder erzählt von 1,5, dem Unicorn aus Hamburg. Der hat wirklich einige Knalleraussagen im Podcast geliefert und auch ein paar gute Ideen gehabt und ist hart meine Entscheidung angegangen, mir vor 5 Jahren eine Solaranlage aufs Dach zu bauen mit Batterie. Darüber reden wir auch und warum er das so spannend findet und warum er vielen Kollegen in der Branche einen guten Rat mitgeben möchte im Podcast. Das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Die Folge lief schon bei Energiezone. Ein paar der Folgen, die wir in diesem Jahr aufnehmen, kommen nochmal auf Kassenzone, damit diejenigen, die vergessen haben, sich umzumelden, das jetzt noch nachholen können. Aber für alle, die Energiezone schon immer spannend fanden, die werden an dieser Folge ihren Gefallen finden, glaube ich. Zumindest, und hört einfach mal rein, was der Philipp zu sagen hat. Viel Spaß dabei.
Ja, moin zusammen an alle Energiezone-Hörer da draußen und Hörerinnen da draußen. Wir sind heute hier im Showroom von 1,5 Grad in Hamburg am Ballindamm und haben Philipp Schröder zu Besuch. 1,5 Grad, mit Sicherheit eins der bekanntesten Unternehmen in der Energiebranche, die viel Sichtbarkeit haben, und deswegen freuen wir uns total, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen.
Und, sehr gerne.
Auf spannende Themen.
Ja, willkommen auch hier. Ich kann auch wenigstens auf den Ballettenkamm gucken. Sozusagen, Ilan muss hier gegen die Konferenzwand
die auch schön ist.
Gucken. Genau. Kann ich alles sagen. Schön, dass es noch Showrooms gibt in den normalen Kassenzone-Folgen. Wir sprechen ja oft Unternehmen, die ja aus dem stationären Einzelhandel kommen, dem es ja nicht so gut geht, und dann diese Räume freimachen müssen. Was war hier vorher drin? Was wurde hier vorher verkauft?
Tatsächlich wurden hier Designermöbel und Küchen verkauft. Und die sind dann rausgegangen. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, dann hier reinzugehen.
Ja. Ah, cool. Ich habe hier gesehen, hier nebenan ist irgendwie Bulthaupt, Küchen. Da, genau. Ein Hocker, 1000 Euro.
Ja, der genau. Schwede. Ja. Da reichen 2 Hocker am Tag.
Ja. Ilan und ich haben uns auch vorbereitet. Wir sind auf der Herfahrt, haben uns natürlich den OMR-Podcast angehört, den du im Juni 2022 aufgenommen hast. Da habe ich auch gehört, du hast bei Tesla gearbeitet, und dann muss ich ein bisschen schmunzeln, weil es gibt ja diese Spotify-Integration bei Tesla, aber das ist total schwierig, dort das dann zu connecten, wie es zum Beispiel bei Android Auto geht. Das heißt, man musste, ich glaube, 8 Seiten scrollen, im OMR-Podcast, um eine Folge zu finden. Das war gar nicht so einfach, aber wir wollen ja heute gar nicht über Tesla oder der Tesla-Vergangenheit.
Hast du gecrackt den Code?
Genau, ja. Nee, noch nicht. Also noch nicht, ich höre viele Folgen nicht, weil es mir einfach zu nervig ist, quasi diese Journey zu gehen. Dann klinge ich aufs Radio. Schade. Mach das dann nicht mehr weiter. Aber wir konzentrieren uns heute ein bisschen auf dein Unternehmen. Erzähl doch mal so ein bisschen über dich. Dann gib mal deinen 3-Minuten-Pitch über dich und 1,5, und ich richte in der Zeit nochmal das Mikro von Ida an.
Sehr gut.
Das musst du noch ein bisschen, am besten hier hochstecken. Dann.
Mhm. Genau, also dann, 3 Minuten.
Kannst du auch 5 Minuten oder 2 Minuten, was immer funktioniert. Ja,
alles hin. 1,5 Grad ist schönerweise die Essenz vieler Dinge, die ich vorher gemacht habe. Mal besser, mal schlechter. Mhm. Ich habe vor 1,5 Grad, wie du ja schon gesagt hast, Tesla begleiten dürfen bei dem Markteintritt von Model S. Das heißt, diese ganzen, was du gerade beschrieben hast, deine eigene Customer Experience, ist ja eigentlich, dass Tesla Dinge versucht hat zu lösen, bevor sie Google oder Apple gelöst hat. Mhm. Und heute ist das dann nicht mehr ganz so geil, weil eben Google und Apple und CarPlay und so nachgezogen haben. Mhm. Aber tatsächlich ist das ja auch so das typische Pionierschicksal. Du denkst was voraus und dann ist es vielleicht nicht optimal. Das heißt, ich habe miterlebt, als Tesla noch nicht cool war, als Tesla auch das Auto wirklich, wirklich echt noch Themen hatte, habe dann später in der Geschäftsführung von Sonnen gearbeitet. Das ist ein Startup aus Bayern, was mittlerweile relativ groß ist, an Shell auch veräußert worden ist, wieder zum Verkauf steht, geht um Batteriespeicher. Da geht es eigentlich um die Grundsatzfrage, was macht man eigentlich mit Überschussenergie aus einer Solaranlage, weil es ja nicht darum geht, das ins Netz zu speisen, sondern eigentlich am besten vor Ort zu verbrauchen. Das habe ich auch begleitet, auch international, also USA, Australien, die typischen Solarmärkte, die coolerweise auch ziemlich innovativ und schön sind. Also Australien, Kalifornien, Hawaii oder so, das ist jetzt nicht das Schlimmste. Italien, ganz Europa. Und habe dann nach dem Verkauf von Sonnen, habe ich ein kleines Fintech gemacht, auch ein bisschen aus der Not raus, weil ich ein Wettbewerbsverbot hatte, war aber auch nochmal echt spannend, die Branche mal komplett zu wechseln. Das ist auch veräußert worden und dann war es soweit, in jeglicher Hinsicht mit 1,5 Grad durchzustarten. Ja, und wir wollen das sehr große Problem lösen, dass bis heute alle Lösungen am Zuhause für CO2-neutrales Leben, wie wir das nennen, also die Solaranlage, der Stromspeicher, die Ladeinfrastruktur, genau wie du es bei Tesla gerade beschrieben hast, das sind Einzellösungen, die sind selbst noch gar nicht mature. Also jede einzelne Lösung ist noch voll in der Entwicklung, die Wärmepumpe ist in der Entwicklung, alles. Es gibt kein IoT-Setup, ein generelles Schnittstellenprobleme, aber es gibt auch ganz einfach die Problematik, dass es die Fachkräfte nicht da sind, dass der Kunde 1000 Ansprechpartner hat. Und das Problem möchten wir lösen. Das ist ein riesiges Problem und da gibt es drei Stufen, an denen wir arbeiten. Die erste Stufe ist, dass wir über Zukäufe Handwerksbetriebe erwerben, um erstmal profitabel in der Region in das Geschäft einzutreten. Dann optimieren wir diese Betriebe, bringen unsere Produkte rein, unsere Software rein. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, dass wir ein eigenes IoT-Setup bauen. Das besteht aus drei Komponenten, Smart Meter, Energiemanagement und den Schnittstellenzugriffen auf die Systeme. Und dann hoffen wir, all diese Systeme an den Strommarkt zu bringen und natürlich auch weiterzuentwickeln. Das heißt, dass man eine reusable IoT-Infrastruktur hat, um genau das Problem, was du beschrieben hast bei Tesla, später zu lösen, weil die Erstanwendungen werden nicht perfekt sein. Und dann musst du natürlich ein Software-Update machen können, um Anwendungen zu optimieren. So, und das ist in kurz das, was wir versuchen. Ziemlich komplex, ziemlich groß. Bis jetzt sind wir auf einem guten Weg.
Sehr gut. Was hat sich denn seit 2022, seitdem ich dich das letzte Mal gehört habe jetzt im Podcast, geändert? Die Marktsituation, also der Ukraine-Krieg, der hatte damals schon angefangen. Bauboom war, glaube ich, noch. Das ist damals war es, glaube ich, noch schwierig, Handwerker zu bekommen. Solarpanelpreise waren noch relativ hoch. Da hattest du, glaube ich, von einer Unterversorgung, Supply Chain Problematik gesprochen. Was hat sich denn jetzt geändert?
Du kannst, im Grunde ist die Aussage zu sagen, es ist ein bisschen so eine 180-Grad-Drehung von den Makrotreibern. Die ist grundsätzlich erstmal richtig. Nicht in jedem Bereich, aber fast überall. Also genau wie du sagst, Baubereich kommt nach unten, heißt Fachkräfte sind wieder da, heißt aber nicht, dass die trainiert sind, heißt nicht, dass sie die Produkte kennen, heißt nicht, dass sie zertifiziert sind, aber erstmal Labor ist da. Das war nicht so in 22. Produkt, kompletter Oversupply. Also egal, ob die Wärmepumpen, sind die Lager voll. Es gab ja unglaubliche Hochlauf in Polen, in Rumänien, aber auch international. Und die haben ja alle Channel-Probleme. Das heißt, die haben die ganzen Investoren, die da unterwegs sind und Hersteller backen, die haben ja alle den direkten Marktzugang nicht. Ne? Und das ist im Photovoltaikbereich noch viel deutlich problematischer. Da gab es einen Technologiewechsel von PERC auf Topcon. Und es gab eine Überproduktion. Das heißt, in Zeiten des günstigen Geldes haben alle global hochgefahren, sind nicht nur die Chinesen, alle sind hochgelaufen. Und dadurch, dass es jetzt auch noch eine neue Technologie gibt, die deutlich effizienter ist, gibt es quasi eine alte chinesische Technologie, PERC, eine neue chinesische Topcon. Das ist so der neue Standard. Und dazwischen
Wie viel Prozent mehr Leistungsausbeute macht das?
10 bis 20, aber Lebensdauer ist auch höher. Also es gibt noch ein paar Soft-Effekte. Also PERC ist damit tot. Und da wird noch PERC gerade abverkauft, weil der Kunde nicht versteht, was der Unterschied ist. Da ist auch das Dumping hart im PERC-Bereich, im Topcon-Bereich nicht so sehr. Und dazwischen gibt es dann noch so Spieler, die versucht haben, aus Europa heraus einfach andere Technologie zu entwickeln. Heterojunction zum Beispiel, Meyer Burger. Und die sind auch extrem unter Druck. Dazu kommen höhere Zinsen. Dazu kommt aber auch das muss man echt sagen, eine politische, also die Aufbruchsstimmung 22, wo nach dem Motto Green Deal Europa, liberal-grüne Regierung, die Vollgas gibt, sky is the limit, Zinsen sind niedrig. Das ist jetzt ganz und gar nicht so. Schweden-Nationalisten, wir sind in Schweden aktiv. Also da auch eine ganz andere politisches Rahmenbedingungen.
Das ist mehr so Rechtsruck.
Ja, total. Ne? So. Und das merken wir auch an den Küchentischen oder in der Interaktion mit Kunden und Kundinnen, dass das hat Wirkung gezeigt. Ne? Also Solar oder das, was wir gemacht haben, war vor 2 Jahren deutlich klarer, dass das alle mittragen. Und jetzt ist es schon so, dass wir diesen Stellvertreterkrieg mitbekommen, dass halt jeder eine Meinung dazu hat und das sich auch hochpolemisiert hat. Also insofern ist das Marktumfeld hat sich verändert. Aber das Gute ist, der an dem Trend aus meiner Sicht ändert sich überhaupt gar nichts, weil parallel natürlich auch durch diese Faktoren der Zeitpunkt zum Kauf, aber auch die wirtschaftliche Effektivität für Kundinnen und Kunden nicht besser sein könnte. Ich sage immer, die in der Krise gekauft haben, haben wahrscheinlich den schlechtesten Deal gemacht. Und diejenigen, die jetzt reingehen, glaube ich, können das auf einer ziemlich guten Grundbasis machen, wenn sie natürlich die Möglichkeiten haben. Ne?
Da kommen wir nachher nochmal zu. Dann wollte ich nochmal die aktuellen Balkonkraftwerk-Deals mit dir besprechen. Mittlerweile kann man es ja für 250 Euro kaufen. Ach, so ein 800 Watt Balkonkraftwerk mit Wechselrichter und Kabeln. Das hat euch total umgehauen. Das scheint aber diese Perk-Technologie zu sein.
Ich glaube auch dort, das müsst ihr selber entscheiden, was ihr eurem Podcast zumuten möchtet. Aber wenn man sich auskennt, weiß man auch, was da für Microinverter dran liegen. Man weiß auch, dass ein Balkonkraftwerk andere Module braucht, wegen der Schwere. Deswegen kann man das nicht vergleichen. Aber es lebt natürlich von einer, ist eine tolle Polemisierung zu sagen, das ist super günstig. Ich glaube, wir reden gar nichts. Wir wollen nie in der Regel so richtig drüber sprechen. Was ist denn der Einstiegspreis? Der ist zwar auch wichtig, sondern wir versuchen drüber zu sprechen, über die Lebenszeit. Zu welchem Preis produzierst du Strom? Weil das verstehen aus unserer Sicht Kunden besser und das sollte auch die relevante Diskussion sein. Es bringt dir ja nichts, wenn du was kostenfrei bekommst, aber es funktioniert gar nicht oder ist scheiße. Oder du bekommst was sehr günstig, aber am Ende ist es teurer in der Leistung. Es geht für uns ja darum, zu welchem Preis können wir CO2-neutrale Energie bereitstellen? Und witzigerweise ist es wie so oft im Leben, dass wir meinen schon, dass man ein bisschen mehr investieren muss, damit das auch günstig und nachhaltig ist. Aber das Umfeld ist ein Dumpingumfeld. Ne? Also Sparfüchse, glaube ich, freuen sich gerade, weil sie sich 800 Angebote schicken können und dann da einfach ihren puren Spaß dran haben. Das ändert aber an unseren Ansprüchen und auch Überzeugungen nicht. Das heißt, jeder sollte immer überlegen, nicht gucken, was es kostet, im Sinne von Anschaffung auch, aber fragen, was, zu welchem effektiven Preis bekomme ich denn jetzt Strom?
Ja. Okay, vielleicht fangen wir nochmal mit eurem Geschäftsmodell an, für die Leute, die jetzt hier in den Laden kommen. Ja. Was verkauft ihr denn eigentlich ganz genau?
Ganz genau sagen wir, verkaufen wir erstmal gar nichts, sondern versuchen erstmal Kundinnen und Kunden, wir kriegen jetzt mittlerweile viel Aufmerksamkeit und wir müssen, ähnlich wie beim Elektroauto, bei Tesla, müssen wir erstmal ein bisschen aufklären, ich nenne es immer Setting the Stage, dass wir sagen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie über die nächsten 10 Jahre eine Wärmepumpe oder eine Klimaanlage bekommen? Fast alle sagen, oh, das ist schon ziemlich hoch, wenn sie drüber nachdenken. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit über die nächsten 10 Jahre, dass sie ein Elektroauto haben? Ja, wenn man ehrlich diskutiert, schon höher, ist da was passiert. Selbst bei konservativen, und dann, was ist mit Stromtarif, dynamischer Tarif, das wird schon ein bisschen schwieriger. Und dann ist am Ende ja die Frage, möchte, dass der Kunde versteht, dass ein System-Setup Sinn macht. Ne? Also, dass ich eben nicht sage, ich kaufe einzelne Komponenten, sondern ich gehe zu einem Systemanbieter, der alles aus einer Hand anbietet. Und wir zeigen hier im Showroom relativ aufwendig, versuchen wir zu visualisieren die Interdependenzen der Systeme. Ne? Das heißt, wenn ich eine Solaranlage habe und die weiß nichts von einem Verbraucher, oder der Verbraucher weiß nichts von der Solaranlage, dann kann ich halt dann, wenn der Solarstrom da ist, den Strom auch nicht einfach verbrauchen. Und dasselbe gilt im Übrigen mit der Strombörse. Wenn ein System da steht und es weiß nicht, dass es die Strombörse überhaupt gibt und dass es gerade Negativpreise gibt und ich habe den Smart Meter nicht und die Infrastruktur nicht, dann kann ich natürlich diese Asset gar nicht leveragen. Ne? Das heißt, wir versuchen den Leuten zu erklären, dass es ziemlich dumm ist und sehr teuer, wenn ich zum Beispiel eine Wärmepumpe kaufe und eine Solaranlage und dann merke, im Winter ziehe ich Netzstrom zu 35 Cent. Wie blöde. Ist am besten auch noch Kohlestrom, weil der ja fix durchläuft. Also die Wärmepumpe interessiert ja nicht, wann Wind gerade weht. Das heißt, ich habe weder CO2-Neutralität, noch habe ich die Kosten im Griff. Und das Ding ist da für 10 Jahre. Und wenn ich dann im Sommer Solarstrom habe, wird der ins Netz eingespiesen, nicht optimiert. Und die Wärmepumpe hat davon nichts. Und wir sehen, die Kundinnen und Kunden, die uns am besten verstehen, sind leider die schon Systeme haben. Weil das ist sehr schwierig, also die schon die Erfahrung gemacht haben, verdammt, wir haben eine Wärmepumpe und wir sehen genau das Problem, diese Kostenpreisexplosion. Ne? Genau.
Können wir kurz bei dem Punkt einmal bleiben, weil das ist in den vielen Energiezone-Podcasts, die wir bisher gemacht haben, war das immer so der Knackpunkt in der Argumentation, jetzt nicht für das 1,5-Geschäftsmodell, sondern generell für Wärmepumpe und Solar. Wir haben ja in der Solarstromerzeugung haben wir diese klassische Gauss-Normalverteilung, dass eigentlich 70-80% des Stroms im Jahr produziert werden in der Zeit, wenn die Wärmepumpe gar nicht läuft. Ja, im Winter,
sagen wir mal. Es sei denn, man kühlt, aber grundsätzlich für Wärme nicht.
Genau, ja. Die normalen Anlagen, die man ja bis vor 2-3 Jahren überbauen durfte, maximal waren so 10 Kilowatt Peak. Ja, also das heißt, die haben im Winter Best Case mal 2000 Watt erzeugt. So eine Wärmepumpe
super, auch für ein okay isoliertes Haus, wir reden jetzt nicht irgendwie vom Passivhaus, sondern für ein okay isoliertes Haus, braucht er deutlich mehr als diese 2000 Watt. Ja. So, wie geht denn das Argument dann überhaupt auf?
Weil Kilowattstunden, meinst du?
Ja. Ja. Braucht er also 5, 6, 7000, je nachdem, was man für ein Haus da...
Du meinst jetzt die Spitze oder du meinst die den Verbrauch?
Den Verbrauch. Im Schnitt verbraucht die Wärmepumpe halt die 4-, 5-, 6-fache Menge von dem, was ich überhaupt mit einer großen Solaranlage auf meinem eigenen Dach produzieren kann. So, und das
also, nicht so, aber also wir können es mal kurz.
Genau,
so
deswegen kommen wir auch ein Beispiel,
kleiner,
weil das
so, wenn man, ein kleiner Faktencheck einmal. Ich sehe das Problem, da bin ich zu 100% bei dir, aber lass mal einmal kurz die Zahlen checken, ja. Also 10 kW Peak Leistung auf einem normalen deutschen Einfamilienhausdach sollte in der Regel pro Jahr 10.000 Kilowattstunden produzieren, so. Okay. Die fallen fast alle im Sommer an oder überwiegend. Es gibt 2000 Stunden im Schnitt Sonne. So ist ein Mittelschnitt, im Norden ein bisschen weniger, im Süden ein bisschen mehr. 8.760 Stunden hat das Jahr. Da merkt jetzt jeder, okay, wenn die auch noch im Sommer sind, überwiegend, dann habe ich halt im Winter von den 4.000 Stunden, die das da gibt, kaum was, so haken dran. Die Produktionskosten von so einem, von einer solchen Solaranlage liegen, wenn sie bei uns gekauft würde, bei 5 Cent. Das garantieren wir auch über 30 Jahre, inflationsfrei. Das heißt, eigentlich geht unser Strompreis sogar kaufkraftbereinigt immer weiter runter, weil wir garantieren als Garantiegeber über 30 Jahre, dass dein Kraftwerk von uns auf dem Dach zu 5 Cent Strom macht. Hilft deiner Wärmepumpe bislang nicht, aber wir wissen jetzt, du hast 10.000 Kilowattstunden, die kosten 5 Cent, das garantieren wir dir, ja, die wird für uns gebaut, die Anlage, und das ist wie ein Generator, wo wir eine Preisgarantie abgeben. So, jetzt wirst du sagen, jetzt möchte ich versuchen,
diese 5 Cent, was heißt das, wenn ich
pro Kilowattstunde
wieder rauskomme? Muss ich da rechnen, 30 mal 10.000 Kilowattstunden, also 300.000 Kilowattstunden mal 5 Cent, das ist quasi dann der Preis, den ich investieren muss, um diese Anlage zu haben?
Genau so ist es. Also genauso ist es. Das ist unsere Kalkulation.
15.000 Euro,
wenn ja, genau. Für die also, ist richtig, aber das ist der Punkt ist ja der Garantiegeber. Also wenn ich jetzt ein chinesisches Modell zum Beispiel kaufe, ist die Garantie vielleicht 10 Jahre. Der Preis ist aber niedriger. Wenn ich jetzt den Garantiezeitraum eines Chinesens nehme von 10, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass du nicht zu sehr versuchst, mich dauernd zu stellen und wir immer abkommen von dem eigentlichen Problem. Ja, aber ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Nimm ein PERC-Modul, super günstig, 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie von einem chinesischen Hersteller, den du gar nicht kennst. Kaufst du jetzt? Es gibt ein Problem mit der Anlage. Erstens hat die weniger Output, deswegen ist die Kilowattstunde, ist die Anschaffung zwar geringer, die Kost, aber der Output ist geringer, deswegen muss die Kilowattstunde noch nicht mal günstiger sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ist ganz essentiell, ist, wo geht man denn hin, wenn im Jahr 7 es ein Problem gibt? Also deutsche Verbraucher werden ein Riesenproblem haben, zu sagen, 2 Jahre dauert die Gewährleistung von einem normalen Installateur. Im dritten Jahr sagen die, geh nach China. Das heißt, das ist ein ganz entscheidender, das heißt, man muss immer auf Garantiezeiträume gucken und man muss diese die Frage muss sein, lieber Installateur, der mir die günstigen PERC-Module anbietet, ja, für den Pfennigfuchser, der muss sich die Frage stellen, im dritten Jahr, erstens muss er die Rechnung machen über den Garantiezeitraum, was ist meine Strommenge? Dann muss er sich die Frage stellen, wer garantiert mir diese Strommenge und wo kann ich Rückgriff halten? Und dann habe ich einen Vergleich. Ne? Und jetzt kommen wir zurück zu der Fragestellung der Wärmepumpe. Also 5 Cent sagen wir. Es mag den einen oder anderen geben, der sogar günstiger ist. Ich glaube, es geht auch mittlerweile. Aber das ist erstmal der Punkt, wenn wir am Küchentisch sitzen, über den wir sprechen. Jetzt kommt der nächste Punkt, nämlich die Frage, naja, Herr Schröder bringt mir ja gar nichts für meine Wärmepumpe. Toll, dass ich jetzt 5 Cent habe, die kann ich ins Netz einspeisen, da kriege ich 8. Mache ich Geld, ich kann sie zu Hause benutzen, den Stromspeicher tun, alles ist wunderbar. Aber für die Wärmepumpe bringt es mir wenig, weil es die Korrelation nicht gibt und ich kann den Stromspeicher saisonal nicht benutzen, den kann ich nur untertägig oder wöchentlich benutzen. So, und das ist ja der Punkt für Dynamic Pulse und für Hubbeat als Plattform, als Marktplatz eigentlich zum Energy Trading, ne? Weil was ich da mache ist, ich habe im Windkraft ist die zweite große für alle verfügbare, also Solar und Windkraft an der Strombörse, ist der günstigste Generator, wenn ich keinen auf dem Dach habe. Im Übrigen auch für alle relevant, die eben nicht das Privileg haben, überhaupt einen Dachzugang zu haben. Und Hubbeat als Plattform will dieses Problem genau lösen, weil es einfach in die Hand gelogen ist, zu sagen, kauf dir so eine Anlage und dann ist es mit der Wärmepumpe gelöst. Das ist einfach gelogen. Das ist einfach nicht richtig, in keiner Ebene. Und was wir da machen, ist, dass wir sagen, okay, es gibt im Jahr ungefähr nochmal 2000 Windstunden. Das zwischen kommt Ostsee, Nordsee, kommt drauf an, gibt 1500, 2000, was auch immer. Und die liegen überraschenderweise oder nicht überraschenderweise vor allem in den Herbst-, Wintermonaten, Frühjahrsmonaten. Das heißt, wenn ich jetzt wieder auf die 8670 Stunden gucke, habe ich im Sommer habe ich 10.000 Kilowattstunden zu 5 Cent. Geil. Entweder ins Netz, mache ich Geld oder ich speichere sie ist schon ziemlich und inflationsfrei, kaufkraftbereinigt, geht der Preis immer weiter runter. Kann mir vollkommen egal sein, was die Politik macht, das ist ziemlich geil. Jetzt Winter. Und da sagen wir, hey, das ist ja auch die nächste Ebene für Energieversorgung. Warum hole ich mir jetzt einen Energieversorger, der einen alten Zähler hat, der mir eine Pauschale abzieht, dem ich ja am Ende seinen Energiehandel finanziere? Und was macht der denn? Der optimiert mich ja an der Börse auch. Das heißt, der versucht eigentlich seinen Einkaufspreis von Strom dann so zu optimieren, dass er bei Intraday- und Day-Ahead-Handel reingeht. Da kommen jetzt Tipper, Octopus und andere und sagen, das beenden wir jetzt, das machen wir genauso und sagen, guck mal, wie geil wäre das denn, wenn deine flexiblen Verbraucher, du sparst von deinem Pool, wir sind in Australien tätig, Poolpumpe ist geil, Stromspeicher ist mega, weil er total flexibel ist und schon bezahlt wird über die Einsparung der Solaranlage, Elektroauto, Knaller, ja, Wärmepumpe, Königsdisziplin. Aber die kannst du jetzt alle denken und sagen, wie können wir die Windstunden, die ja dazu führen, dass der Strompreis extrem niedrig ist und die CO2-Korrelation ist auch da. Ne? Also gab es den Wintersturm, wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Z, weiß ich nicht mehr, aber es gab den Wintersturm, da hatten wir über Weihnachten mehrere Tage Negativpreise. Nicht Stunden.
Ach, Sturm meinst du? Wintersturm. Ach so, Sturm. Ich hab Winterstrom verstanden.
Ein Wintersturm. Ja. Ja. Und da ist genau das passiert. Das heißt, dass die Wärmepumpe und das Elektroauto braucht bei 11 kW nur 400 Stunden im Jahr. Aber 11 kW Leistung, ne, das ist also die Leistung, mit der ich reinlade pro Stunde, da brauche ich maximal 400-500 Stunden pro Jahr. Wenn ich diese 400-500 Stunden jetzt aufteile in die Solarpeaks, einmal Peak 1 mein eigener Generator und wenn der Strompreis aber günstiger ist, weil ich einen sonnigen, windigen Sonntag im Sommer habe oder einen Wintersturm habe, dann gehe ich natürlich da rein. Das Schöne ist jetzt, erstens geht der Preis runter, wir garantieren ja 15 Cent aus dem Netz, brauchst keine Solaranlage für, kriegst von uns den Energiemanager. Der Energiemanager greift zu.
Das hier?
Mitte, genau. Das ist quasi unsere API-Connection. Mhm. So, damit connecten wir uns mit den integrierten Devices und die werden ausgesteuert. Und dem Algo ist erstmal vollkommen egal, was da angeschlossen wird. Und das ist genau das. Unsere Kunden und Kundinnen und Kunden haben jetzt Zugriff einmal auf ihre 5 Cent. Und die zweite Parameter, nach dem wir optimieren, ist, wo ist der Strompreis an der Börse? Und der Algo sagt dann, okay, wenn wir merken, und das weißt du ja, weil die Wetterdaten Day Ahead ist einen Tag in advance, das heißt, wir wissen heute, was morgen passiert, sagt Thema ja auch, Octopus auch, aber den Vorteil, den wir haben, ist, die flexiblen Lasten können wir dann automatisiert aussteuern. Das heißt, den Stromspeicher, die Wärmepumpe und auch das Elektroauto. Das heißt, die Wallbox, ne? Nicht das Elektroauto, weil wir den Backend-Zugang noch nicht haben. Aber das heißt, dass wir dann beginnen zu sagen, okay, wenn wir jetzt einkalkulieren, diese 2000 Stunden, die überwiegend in den Winter- oder Herbst-Frühjahrsmonaten liegen, dann kriegen wir schon relativ viel, nicht alles, aber wir kriegen, weil Convenience ist ja noch King, und wenn der Kunde Convenience drückt bei uns, dann greifen auch wir auf reguläre Kraftwerke zu. Ne? Also da kommen wir auch nicht raus. Aber wir können schon mal deutlich optimieren. Und das Pricing ist ja das, was den Kunden auch interessiert. Das heißt, der Kunde weiß dann, das Auto wird halt nicht sofort vollgeladen, sondern fängt erst an, nachts um 2 anzuladen. Dafür ist aber auch der Preis deutlich geringer. Und damit wollen wir beide Probleme lösen. Einmal alle Komponenten aus einer Hand, alle kompatibel, alle Teil eines IoT-Systems, was ich auch reusable habe für die Zukunft. Also Intraday-Handel kommt bei uns. Dann aber auch zu sagen, wie können wir die Verbraucher zu Hause oder auch bei größeren Industrieunternehmen mit Sonne und Wind am Strommarkt vernetzen. Die Vision von 1,5 Grad ist ja to live on wind and sunlight forever for free. Und das geht nur dann, wenn ich versuche, die Verbrauchenden, also wir verhandeln gerade Hersteller von White Goods. Das heißt, eine Waschmaschine, die automatisch programmiert wird, die mache ich an, Geschirrspüler, und die wartet genauso auf den Peak wie das Elektroauto. Und daran glauben wir als Fundament der Firmenstrategie, weil wir sagen, kommt immer mehr volatile Energie, immer mehr Sonne, immer mehr Wind. Die machen Riesenprobleme im Netz. By the way, die werden falsch gelöst. Die Leute sagen, Wasserstoff, Netzspeicher brauche ich nicht, wenn ich Lasten manage. Eine verschobene, zeitlich verschobene Last ist der günstigste Speicher. Die ist schon bezahlt. Und das ist das, woran wir arbeiten. Und wir sind jetzt schon da, dass wir das auch garantieren. Das heißt, gegenüber Tipper, Octopus oder Rabot oder wie sie alle heißen, kommen wir immer mit einem Smart Meter, nicht mit einer Zwischenlösung. Und wir kommen auch allerdings nur für unsere kompatiblen Devices auch immer mit einer Preisgarantie dann rein. Ja.
Wie könnt ihr 15 Cent garantieren, wenn die Netzentgelte eigentlich oder die Nebenkosten mit Steuern in der Regel schon höher sind als die 15 Cent? Mhm.
Dazu, also was fairerweise muss man sagen, das ist Marketing bei uns. Wir haben uns überlegt, Deutschland besteht aus so vielen Verteilnetzbetreibenden, dass wenn wir den höchstmöglichen rein Netzentgeltaufwand nehmen, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, bist du bei 23 Cent. Deutlich drüber. Wenn wir den niedrig nehmen können, wären wir bei 14 Cent. Ich glaube, was einfacher wäre bei Experten, ist zu sagen, wir gehen davon aus, dass wir im Schnitt zu 3 Cent am Strommarkt zukaufen. Und der Durchschnitt liegt jetzt bei 8 Cent. Und dann kommen da eben alle Netzentgelte und Steuern
drauf. Erstellungskosten.
Ja, also Börsenstrom, netto. Ne?
Du redest von Börsenstrompreisen, aber Netzentgelte kommen noch drauf.
Die kommen noch drauf, genau. Aber wir haben gesagt, also wenn wir jetzt sagen würden, zum Beispiel...
Der normale Kunde würde ja denken, 15 Cent und guckt auf seine Stromrechnung, da steht jetzt irgendwie 35 oder 40 Cent.
Ja, aber das ist aber Apple für Apple. Das machen wir genauso. Also das ist ja, also die 15 Cent sind der, also fairerweise, die 15 Cent sind der niedrigste, das niedrigste Netzfeld. Also wenn du dir Deutschland anguckst, das ist leider komplex, hast du halt Netzbetreiber und die legen fest, was die Netzentgelte sind. Oder dort ist es festgelegt. Du kannst eine Straße haben und die Straße hört auf und auf der anderen Straßenseite hast du andere Netzentgelte. Das ist so. Und wozu führt das? Dass du eine Endkundenkommunikation nicht machen kannst. Die 15 Cent beinhalten in den niedrigpreisigsten, das sind ungefähr 70% des Bundesgebiets, schon die Netzentgelte. Das ist brutto.
Das ist brutto.
Heißt aber auch, das heißt in zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, also um es nochmal einfacher zu erklären, egal wie hoch die Netzentgelte sind, ab einem Netzentgelt, was höher ist als, ich glaube, 12 Cent, also Netzentgelte höher als 12 Cent, da schlagen wir auf. Wir werben aber mit 15 Cent, weil 70% der Bundesbürger und Bürgerinnen in einem Feld liegen. Weil wenn wir werben würden mit 3 Cent, dann würden die Kundinnen und Kunden sich in die Irre geleitet führen, weil sie sagen, ja toll, an der Strombörse. Das heißt, wir vergleichen schon effektiv. Okay. Nur du siehst jetzt auch im Marketing, wie aufwendig das ist, weil die Kundinnen und Kunden, die sind alle in unterschiedlichen Netzentgelten. Mecklenburg-Vorpommern ist anders als NRW. Oder auch Hamburg ist viel teurer als Niedersachsen. Ja. Und das heißt, für Fachleute ist es einfacher zu sagen, wir versuchen, Strom von der Börse zu kaufen, negativ nach unten natürlich offen und maximal 3 Cent. Und das garantieren wir auch. Und das heißt, dass die Kunden dann brutto trotzdem zwischen 15 und im höchsten Netzentgeltbereich 23 Cent liegen. Heißt aber auch, der Durchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern ist ja nicht 35 Cent. Der Durchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern ist über 40 Cent. Warum? Weil die Netzentgelte so hoch sind. Im Großen kann man zusammenfassen, dass wir trotzdem immer für 50% einsparen. Es ist bloody komplex leider. Deswegen ist es manchmal auch nicht so einfach, das zu kommunizieren.
Klasse. Ich lasse mal Ilan das mal fragen. Er meldet sich schon die ganze Zeit. Thema Solaranlagen.
Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale Zahlungsmethoden, ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Es gibt ein Zusatzangebot, was für den einen oder anderen spannend sein kann. Das sind unbürokratische Finanzierungslösungen für Händler, also schnelle Kreditvergabe für bis zu 250.000 Euro, je nach Umsatz. Und mehr Informationen zu Molly findet ihr unter molly.com/Kassenzone. Molly schreibt man M-O-L-L-I-E. Also hin da und abschließen.
Und sagen, Solardefekten komme ich eigentlich noch mal, da habe ich andere Daten, aber kommen wir dann mal zu.
Gerne.
Meine Frage wäre gewesen, müsst ihr viel erklären? Also wer sind eure Kunden? Sind das sozusagen Pioniere, die schon alles wissen und schlauer sind als jeder Energieexperte oder sind das Leute, die sozusagen, wo es viel Aufklärungsarbeit eben auch gibt?
Es ist alles Mögliche, ne? Ich glaube, man Solar ist schon sehr mainstreamig mittlerweile und unsere Wettbewerbenden sind eher in der Regel so unterwegs, dass sie sagen, die versuchen sich sehr zu fokussieren auf Preis, ne? Da wird dann also gesagt, okay, Solarmodul und Wechselrichter möglichst günstig, das heißt, da wird schon commoditized. Wir widersetzen uns dem Trend schon.
Ist okay.
Okay. Wir widersetzen uns dem Trend schon, weil wir das nicht gut finden, weil wir wieder zurückkommen auf den Benefit. Wir wollen ja mit dem Kunden die nächsten 20, 30 Jahre verbringen. Wir bauen die IoT-Infrastruktur dort auf. Das heißt, das setzt uns schon zu, dass der Mainstream eher, also, entpalisiert wird, ne? Also, Entpal ist ja sehr klar in der Kostenkommunikation, auch wenn sie dann aus unserer Sicht teurer sind als wir. Aber es ist von bis. Natürlicherweise passiert immer dasselbe. Spätestens, wenn zur Solaranlage die Ladeinfrastruktur kommt oder die Wärmepumpe, geht die Komplexität auch so hoch, dass Kundinnen und Kunden mehr wissen wollen und verstehen wollen. Insofern ist es ein sehr breit und freut sehr, dass jetzt das Smart Meter Thema Relevanz bekommt und Kundinnen und Kunden überhaupt darüber nachdenken, dass es das gibt. Dänemark, Schweden, Finnland, die haben alle Smart Meter. Da gibt es bei den Wetternachrichten in Dänemark eine Preiskurve, Day-Ahead-Kurve in den Wetternachrichten. Das heißt, ganz Dänemark, die Kinder kennen das schon. Da morgen wird es windig und übrigens, Leute, da geht der Preis richtig runter. So, und das heißt,
wird der Pool mal richtig warm.
Ja, das wäre doch mal für die Tagesschau, oder?
Ja, aber absolut. Ne, das ist eine Frage der Adoption. Ne, so und die Realität ist halt, dass Deutschland das nicht hat. Und das heißt, wir haben uns entschlossen, mehrere Kämpfe gleichzeitig auszutragen. Der eine Kampf ist, wie bringe ich qualitative Installationen rein? Welche Produkte brauche ich dort? Wir sind eher Western Hemisphere, Non-Chinese, höher Qualität, Nasdaq 100 Zulieferer, können wir auch nochmal drüber sprechen. Und dann natürlich noch, welches Setup will ich denn haben, weil wir wollen die beste TCO. Wir glauben, also TCO, Total Cost of Ownership, also die Betriebskosten, die wollen wir schlagen können. Und das Problem ist, dass die Kunden alle drei Säulen noch nicht verstanden haben. Aber wir lassen uns da nicht beirren, machen deshalb auch ein bisschen weniger Werbung, weil wir uns darauf fokussieren mit vielen Kunden-Events. Wir haben viele Showrooms, wir haben vor allem Events in denen. Also hier sind regelmäßig 100 Leute oder so, die sich zu dem Thema dann auch informieren wollen unter verschiedenen Aspekten. Und das ist schwierig, aber wir bleiben auf dem Kurs, weil wir merken, dass wir erleben, dass Kunden wie Tesla-Kunden damals educaten auch ihre Nachbarn und sagen, kauft ihr nicht einfach irgendeinen Shit. Ja, so mal gucken, wie wir uns damit schlagen in den nächsten Jahren. Es ist schwierig. Ne? In Schweden ist es einfacher. Ich meine, die haben dynamische Tarife, die kennen das. Aber natürlich kannst du auch nicht mehr so pionieren. Also ich finde es total spannend, dass wir die Gelegenheit haben, das Smart Meter hier in Deutschland selbst mit dem Smart Meter Gateway, der 14a, der jetzt kommt, Paragraph 14a, das ist ja die Steuerung, das DIMM, das können wir alles schon. Und das wird ziemlich geil.
Zum Gateway kommen wir nochmal. Ich würde noch einmal zurückspringen auf deine Statements zum Thema Solarpaneele. Als ich bei uns, wann haben wir denn bei uns die Solaranlage installiert? Ich glaube, vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren. Damals war einer der Anbieter, die das schon als Full Service gemacht haben, war Eigensonne. Da haben damals dann gekauft.
Wie geht's Eigensonne heute so?
Kann ich gar nicht sagen.
Die sind insolvent.
Ja?
Ja.
Mhm. Weil?
Weil scheiß Produkt. So, was ist das für eine Anlage, die du hast?
Der Wechselrichter ist Kostal.
Mhm. Ist nicht schlecht.
Batterie ist BYD. Mhm. Die wird heute noch viel verbaut. Module kann ich gar nicht sagen. Angeblich waren das damals auch schon super Module, aber damals gab es einen Technologiewechsel gar nicht.
Genau, es werden wahrscheinlich Perk-Module eher sein. Ne?
Also muss ja so sein, wenn es 5 Jahre alt ist, wird's ja, und du sagst,
Technologiewechsel
war jetzt
Der war letztes Jahr. Also
Ich versuche nur zurückzuerinnern, sozusagen, weil du sagst, man ist auf den Service angewiesen, auf Servicefähigkeit angewiesen. Und eines der Argumente damals war, nicht nur von eigenen, sondern auch von anderen, ist, dass die meisten Solaranlagen abgesehen vom Wechselrichter, der tatsächlich mal alle 10 Jahre kaputt geht, insbesondere bei den Modulen eben nicht sehr pflegeintensiv sind. Du siehst ja auch noch Solaranlagen, die vor 20 Jahren verbaut sind, und viele von denen laufen halt, außer sozusagen, die haben schlechte Komponenten verbaut und da rosten dann die Kabelanschlussstellen weg. Aber wie oft passiert das denn, dass solche Anlagen überhaupt kaputt gehen?
Ich glaube, du musst das einmal unterscheiden. Und musst sagen, das eine ist, wie häufig brauche ich Service und auf welcher Komponentenebene? Das ist das eine, wenn ich sie so lassen will, wie sie sind. Und das zweite ist, über den Lebenszeitraum, den ich habe, wer ist der Garantiegeber? Weil ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du in den ersten 5 bis 10 Jahren mit dem Modul, ich meine, das Geile am Solarmodul ist ja, dass es für den Weltraum entwickelt worden, für hier Shootout und dann bis zum Vakuum für 1000 Jahre und kriegst Strom. Ich meine, das ist ziemlich geil. Das ist die Technologie auf deinem Dach. Ich liebe das immer noch. Das ist einfach brillant. Aber ich würde sagen, wenn du nur auf das Modul guckst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Service brauchst, 0, weil wenn brauchst du Replacement, ja, aber Service nicht, weil da wird auch keiner rangehen. Also entweder bei Modul würde ich auch sagen, nein, da zahle ich keine Servicepauschale oder so, oder lass mir auch nicht erzählen, dass es serviceintensiv ist. Da gucke ich einzig und alleine auf den Garantiegeber, weil die 20 Jahre Lebenszeit, auch wenn du dein Haus verkaufst, sehen wir in Australien, der Markt ist früher gekommen als Deutschland. Da ist es genau so, da liegt halt viel Dünnschiss auf den Dächern, das heißt, der nächste Käufer kommt, guckt sich an, was ist die Unterkonstruktion, wie ist das im Dach verankert, was sind das eigentlich für Module. Problem ist, 7 Jahre später ist man schlauer und weiß, dass es alles ist ein Hersteller, den es gar nicht mehr gibt. Ja, also die Garantie gibt, denke
die, der, der Hersteller. Auf die Konstruktion und Kabel auf das Modul
selbst. Ich bleibe jetzt erstmal beim, ich gebe dir mal einen Gesamtschau, ne? Das heißt also, bei dem Modul ist es jetzt, wenn es nie kaputt geht, kann es dir auch egal sein, dass du keinen Garantiegeber mehr hast. Aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass du über 25 Jahre, wie viel Garantie hast du denn bekommen?
I don't know, habe ich mich fairerweise gar nicht drum.
Okay. Aber ich glaube, beim Modul würde ich immer nur auf die Garantie achten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du Service brauchst, ist sehr gering. Damit würde ich mich nicht beschäftigen. Ich würde einfach nur sagen, wenn was ist mit dem Ding, ne, wenn ich einer von den wenigen bin, die da ein Problem haben, wer bezahlt das eigentlich und wen kann ich da vor Gericht ziehen? Ne? So, das ist der eine Punkt. Eigensondern kannst du nicht mehr vor das Gericht ziehen, weil die haben sowieso nur 2 Jahre Gewährleistung. Da würde ich sagen, Service nein. Unterkonstruktion mit Dachintegration, Service auch nicht so wahrscheinlich, wenn es gut gemacht ist. Wenn schlecht gemacht ist, potenziell Riesenproblem, weil das gammelt langsam rein. Den Wassereinlass merkst du erst, wenn es zu spät ist. Und dann gammelt dir das ganze Dach weg, guckst wieder auf die Gewährleistung. Erstens ist dein Installateur pleite und zweitens wird es dann sehr teuer. Das heißt, dort würde ich auf die handwerkliche Fähigkeit gucken. Beim Modul würde ich sagen Garantie. Dach unter Konstruktion, Installation, erstmal gucken, welche Haftungsmaße haben die, sind die vielleicht in 5 Jahren zumindest noch da, spätestens nach 2, 3 Jahren oder auch nach 2 Jahren, hoffentlich würdest du einen größeren Wassereinbruch merken. Das kann ja nur ein falsch gesetztes U-Bahn-Modul sein, ein Anker sein. Und dann auch zu gucken, wie wird das denn dokumentiert auch? Also wir fotodokumentieren das auch zu unserem Schutz. Ne? Das heißt, jeder Kunde hat bei uns auch einen Ordner, wo die auch nachher von Videodaten über Quality und so in 10 Jahren wieder reingucken können. So, das heißt, bei UKA würde ich sagen, kommt auch drauf an, was machst du mit dem Haus? Willst du das nochmal umbauen? Soll dann in Gaube rein? Ne? Da wird es schwierig, wenn es eine Mietanlage ist, weil wenn du an dein Dach irgendwann ran willst, kannst du es halt nicht ohne deren Zustimmung. Bis dahin würde ich sagen, richtig, alles, was du grundsätzlich richtig, Service ist da egal. Beim Wechselrichter kommt die neue Komponente hinzu, Schnittstellenfähigkeit und Kompatibilität. Vor 5 Jahren oder 10 Jahren waren Anlagen reine Einspeiseanlagen. Das ist also ein reines, ich will die EEG-Vergütung haben, das ist ein Financial Investment. Da war das Statement fair zu sagen, Kostal ist auch ein toller Anbieter, europäischer Anbieter, ich glaube Österreicher oder Deutsche, ich glaube Deutsche sogar.
Ja, weil das ist in Kiel die Firma, die Software dafür macht, das ist ganz praktisch.
Ja, okay, aber ich glaube Kostal sind Deutsche und das ist ein großer Autozulieferer. Und da würde ich sagen, fair enough, weil die auf die ganze zugreifen, die haben auch ein gutes Servicenetz, wenn was passiert. Aber was die Anlagenbesitzerinnen und Besitzer in der EEG-Ära nicht bedacht haben, ist, und auch die Produzenten noch nicht, ist, dass jetzt ja die ganzen anderen Systeme reinkommen. Wärmepumpe kommt rein, Elektroauto kommt rein und dann sitzt du halt mit dem Kostal da. Der wird dir dein ROI bringen, weil er, also dein Return on Invest, weil der wird einfach importieren oder wird auch eine Eigenverbrauchsoptimierung schon haben. Aber da ist jetzt die Frage, was kann der mit Blick auf die Zukunft? Und wenn hier jemand bei uns reinkommt, sagen wir, naja, da kommen Kinder gehen raus, Autos, Elektroautos, Poolpumpe soll angesteuert werden. Also man muss schon ein bisschen gucken, womit soll die Solaranlage interagieren, ne? Strommarkt, Marktmodelle und das ist neu. Diese Überlegung, was muss der Wechselrichter können, was muss es an Kompatibilitäten geben?
Ist das so, neu, weil der Costa-Wechselrichter oder auch fast alle anderen Wechselrichter, die ich kenne, sozusagen, die geben ja quasi ihre Daten ja weiter. Ne? Die sagen, das sagen die auch meine Wallbox. Also dann kann ich damit connecten und die Wallbox weiß, okay, jetzt gibt es PV-Strom und jetzt läuft sie vielleicht im Überschussmodus, dass wir dann konsumiert sie nur PV-Strom. Das könnte ich ja mit jeder anderen Schnittstelle auch machen, ob es jetzt die Poolpumpe ist oder irgendwas anderes.
Also ich glaube, bei einer Eigenverbrauchsoptimierung brauchst du ja erstmal Kompatibilität zwischen der Wallbox und Costal zum Beispiel. Und du musst, ist ja die Frage, auch Eigenverbrauch ist ja das Einfachste, weil es einfach Sonne ist da, also Strom ist drauf oder ist nicht drauf. Ne? Das würde ich sagen, kann jemand, der ein bisschen technischen Hintergrund hat, auch sich entsprechend beraten lassen. Wenn du selber anfangen möchtest zu programmieren, mit Blick auf die Poolpumpe, keine Ahnung, was du für eine Poolpumpe hast, aber dann ist das nochmal was anderes. Insbesondere, wenn du nachher eine Strommarktintegration auch machen möchtest. Ne? Also ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Das ist für dich nicht so relevant, aber für einen Energieversorger ist das sehr relevant. Wenn man hat jetzt 2, 3 verschiedene Verbraucher im Haus. Erstmal muss man als Energieversorger, der an der Strombörse dich bietet, wissen, welche du hast. Es hilft dem Energieversorger, Tibber oder Octopus, nicht so sehr, wenn sie eigentlich nichts davon wissen, was dahinter passiert. Weil die müssen ja wissen, was sind das für Assets. Die sehen ja nur den kumulierten Strombedarf. Ja. Das heißt, erstmal braucht der Energieversorger für einen optimierten Einkauf Asset-Transparenz. Das heißt, dass du da irgendwie eine Wallbox anschließen kannst, das eine. Aber das, um in den Energiemarkt reinbieten zu können, muss der, der dich versorgt oder der dich bietet, kannst du auch selber machen, wenn du Bilanzkreismanagement machst, der muss wissen, welche Assets sitzen dahinter. Der Netzbetreiber weiß das, weil ab bestimmten Grenzen musst du das melden. Der Energieversorger weiß das nicht. Rabot oder Tibber kann nicht wissen am Zählerpunkt, außer die fragen dich, was hast du für Assets?
Warum wäre das denn wichtig? Weil mein Learning oder das war quasi der Pitch damals war, Eigenverbrauch zuerst, sozusagen alles, was ich sozusagen selber von der Dachanlage verbrauchen kann und ich habe jetzt ausreichend viel Verbraucher, dass ich eigentlich alles wegverbrauchen kann, ist immer alles super. Also mir geht es gar nicht ums Einspeisen, das ist bei uns nur ein ganz kleiner Betrag. Aber warum wäre das denn wichtig? Weil erstmal muss doch die Anlage sozusagen...
Vorhin hast du die Kontrollfrage selber gestellt, du hast gesagt, was ist denn im Winter? Ja, das heißt, wenn du ein System bauen willst, was das alte fossile System wirklich ablösen kann, aus deiner privaten Schatullensicht wirst du sagen, ist mir doch alles eine Latte, ich kann den Eigenverbrauch einfach dranhängen und dann habe ich eine möglichst hohe Autarkie, das stimmt auch. Da würde ich jetzt mal erstmal Haken dran machen. Aber wenn ein Energieversorger dich auf ein System bringen möchte, wo er beides macht, deinen Strom verkauft, wenn du damit Geld verdienst, wenn es ein besserer Preis gibt, ne, das ist das Marktprämie-Modell, und vor allem Strom für dich rein, du kannst ja auch zwei Dinge machen, du kannst einspeisen zu 8 Cent Einspeisevergütung mit uns und währenddessen deinen gesamten Eigenverbrauch laufen lassen zu Negativstrompreisen. Das ist ja eine Arbitrage. Und für dieses Setup, das ist ein anderer Blick. Der Handwerker verkauft dir ein Eigenverbrauchsmodell, ein No-Brainer. Früher hat er verkauft Volleinspeisung, heute verkauft er Eigenverbrauch. Ne? Und ich würde trotzdem da sagen, diese Systeme sind nicht geeignet für die nächste Stufe. Und die nächste Evolutionsstufe ist, dass dein Gesamtsystem integriert wird in den Energiemarkt. Das wird auch die Regierung wollen. Also da kommen ja diese Dimmer dann. Ne? Also 14a ist ja, dass, wenn das Smart Meter da ist, kommt ein Smart Meter Gateway drauf und die dimmen dich dann einfach runter. Die sagen nämlich, wir haben keinen Bock darauf, dass sich jeder einfach Eigenverbrauch optimiert. Und wenn er keinen Bock hat, dumpt er uns den Strom ins Netz, weil er gerade im Urlaub ist auf seiner Finca auf Malle. Ja, dann wird die Load einfach durchgeknallt und dann kann mal die Allgemeinheit machen, was sie gucken, was sie damit macht. Und wenn der feine Herr wieder da ist und seinen Pool anschmeißt, dann nicht. Das heißt,
was macht der Dimmer dann?
Der Dimmer sagt, nimmt dir diese Kontrolle weg, weil momentan bist du ja deine Load im Netz, ist ja Zufall. Du fliegst nach Malle,
genau.
Dann boom, ab ins Netz und sagst, mir egal. Dann kommst du nach Hause, machst den Pool wieder an, ist gar keine Load mehr da. Und der Netzbetreiber sagt, hupsi, warum ist denn auf einmal die ganze Load weg? Der muss die ja wegbringen. Das heißt, at scale sind Kunden wie du richtig beschissen fürs Gesamtsystem, weil sie sich bedienen an der Baseload, wenn sie gerade brauchen, und das Netz zuscheißen und sich nicht drum kümmern, wer das abnimmt, wenn es ihnen gerade passt. Das heißt, immer noch als Kunde, der eigenverbrauchsoptimiert denkt, das ist total fein, weil wirtschaftlich hast du deine Interessen abgedeckt und du hast auch, was du willst. Ne?
Und so wurde ja auch in den letzten 20 Jahren verkauft und gepitcht.
Ja, genau, aber so sind wir nicht. Wir sind, deswegen sagen wir auch nur Solar. Das ist nicht, wir sagen immer so, du kannst nicht den Anspruch haben, die Welt zu retten. Dann musst du halt mal die Fresse halten und sagen, du willst Hardware verkaufen. Und dann eigentlich sagen, okay, wisst ihr was, lass uns gemeinsam das Netz zuscheißen. Lass uns das Problem der Erneuerbaren verschärfen und nicht lösen. Und jetzt leben wir in einer Welt, und da werde ich ideologisch emotional, weil ich sage, die Greenies, die dann auch kaufen, denken, sie machen was Geiles, aber du musst es ja zu Ende denken. Du kannst nicht nur Millionen von Solaranlagen installieren, die dann das Netz belasten, die nicht in einer IoT-Plattform hängen, dass man es auch steuern kann, steuerbar macht. Dann haben wir riesige Überhänge. Und dann geht der Preis ja negativ herum. Die Windparks werden abgeschaltet, die Vergütung werden trotzdem bezahlt. Und die Solaranlagen dürfen einspeisen, selbst wenn sie abgeriegelt werden, zahlt die Allgemeinheit das. Das ist einfach Schwachsinn. So ist es auch, es schadet dem Ansehen der Erneuerbaren, die sehr effektiv sind. Und das ist ganz einfach, warum das so ist. Wir haben noch nicht uns darauf eingelassen, dass es einen Paradigmenwechsel braucht. Und der Paradigmenwechsel ist einfach, man muss den Erneuerbaren folgen mit dem Verbrauch. Und darauf muss man incentivieren. Man muss also sagen, es macht mehr Sinn, dein Auto, also man muss finanziell zumindest die Leute an den Kosten beteiligen, wenn sie ihr Auto einfach im Peak-Bereich, wenn die Kohle hochfährt, dann ist es für die Volkswirtschaft teurer und CO2 höher im Laden, als wenn sie dann laden, wenn es super günstig ist und auch noch CO2-neuer Strom ist. Und diesen Paradigmenwechsel, an den glauben wir langfristig, weil ansonsten brauchen wir immer zwei Systeme. Dein Eigenverbrauchs-Setup, was du hast, setzt voraus, dass wir eigentlich Gas- und Kohlekraftwerke haben, die auch keine 8.760 Stunden bekommen. Warum? Die dürfen nicht durchlaufen. Die müssen nämlich nur warten, wann du sie brauchst. Dadurch sind die weniger rentabel und insgesamt teurer. Das heißt, momentan haben wir zwei redundante Systeme und die Erneuerbaren können ihre Kraft, ihre Potenz in der Kosteneinsparung für das Gesamtsystem, für alle, die es benutzen, nur ausspielen, wenn wir diesen Paradigmenwechsel zerschlagen. Das heißt, du musst verbrauchs- und preisorientiert steuern. Ne? Und jetzt kommen wir zurück zu deiner Heimanlage. Du kannst trotzdem dich entspannt zurücklegen, weil du kriegst ja deine Eigenspeisevergütung über 20 Jahre. Und du hast ja auch deinen Eigenverbrauchsvorteil, den du fahren kannst. Das heißt, dir kann da nichts passieren. Aber wir sagen halt, zusätzlich, und jetzt kommen wir auch zurück zu deinem Nutzen, du kannst nicht mit dem Kostal-Wechselrichter und ohne Smart Meter teilnehmen an dynamischen Tarifen. Du kannst nicht auch Geld verdienen über zum Beispiel Frequenzregulierung. Das machen wir in Schweden schon. Wir garantieren in Schweden 0 Öre, also 0 Cent für den Strompreis. Weil die
Warum Einnahmen, kann ich nicht teilnehmen an dynamischen Tarifen?
Weil du das Setup nicht hast. Das müsstest du erst bauen.
Hä? Aber ich kann doch einfach, wenn ich jetzt...
Kannst du den Smart Meter kaufen?
Ja.
Okay, gut, in Ordnung, ja, aber
das warum ist, kann ich dann nehme ich doch einen Teil. Also
okay, und der Smart Meter ist jetzt verbunden mit dem Kostal-Wechselrichter und der Energieversorgende weiß, dass also, es den Smart Meter,
das ist Smart, der Smart Meter erlaubt mir ja erstmal, also sozusagen sehe ich ja, ich brauche ja gar nicht auf Day-Head-Preise zu optimieren, sondern ich sehe ja so mittags scheint die Sonne sozusagen, nachts scheint sie eben nicht sozusagen, also ziehe ich meine Verbraucher dann eher über diese Zeiten hoch, wo die Sonne eher scheint. Das muss ja gar nicht tagesaktuell.
Ja, aber jetzt wieder sagen wir mal, du holst dir den Smart Meter, den hast du momentan noch nicht, dann holst du dir jetzt,
ja. Weil bisher gab's ja noch gar keinen, ich habe gar keinen Zugang.
Ja. Okay, fair enough. Also jetzt holst du dir den. Jetzt ist ja die Frage, von wem du den holst und was das Software-Setup ist, was du holst. Also aus unserer Sicht brauchst du ein Energiemanagementsystem, wo du Lasten einfach nur noch einklingst. Ne, deswegen kommt so eine kleine Box, die holt sich die APIs. Fair enough, du holst dir das jetzt. Und jetzt ist das Problem für einen Versorger wie Tibber, der will dich gar nicht haben, weil der hat keinen Zugriff auf deine Wallbox und du optimierst dich gegen den. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was die machen. Die sagen, wir bringen dich an den Day-Ahead-Market. Du siehst in deiner App die Kurve. Siehst also, morgen Abend ist der Verbrauchspreis besonders niedrig oder nachts. Ja. Tibber sieht es auch. Tibber würde jetzt sagen, wenn der Puls funktioniert überhaupt oder wenn der Smart Meter da ist, ist egal.
Funktioniert noch nicht, aber ich
hoffe das. Sagen wir, Smart Meter kommt und dann ist es sowieso deutlich einfacher. Ne? Wenn der Smart Meter Gateway da ist und das kleine Antenne, dann hast du dieses Problem auch nicht mehr. Würde ich auch empfehlen. Und dann hast du die Situation, dass jetzt Tibber oder auch wir müssten dich in unserem Bilanzkreismanager in der Menge nach ja trotzdem prognostizieren. Das heißt, der Preis ist ja gesetzt. Der ist ja im Day-Ahead-Markt, ist der einen Tag vorher gesetzt. Die Menge aber nicht. Und jetzt muss Tibber sagen, wir glauben, aufgrund der Daten, die wir haben, nochmal, sie haben keinen Zugriff auf deine Wärmepumpe, können die nicht an- und ausschalten, die können deine Wallbox nicht beeinflussen, noch nicht, vielleicht machst du das irgendwann. Das müssten sie aber tun. Die wissen nicht, wie groß deine Solaranlage ist, das können sie nur analog abfragen. Die wissen, haben keinen Zugriff auf Kostal, den Wechselrichter. Die wissen aber auch nicht, wann dein Elektroauto ankommt oder wieder wegfährt und in welchem Ladezustand das ist. Das heißt, was machen die? Pi mal Daumen. Das heißt, die werden einfach nur sagen, okay, wir wollen jetzt mal testen, das ist so ein großer Haushalt. Also schätzen wir einfach, der optimiert auch ein bisschen, weil er guckt auf die App, wir sehen die Daten, der wird sich ein bisschen optimieren. Wir glauben, dass der dann 10 Kilowattstunden verbraucht. Zu der Stunde. Jetzt bist du aber gar nicht da. Verbrauchst also gar nichts. Was passiert jetzt? Die müssen, das ist ein Prognosefehler. Und die müssen Ausgleichsenergie kaufen. Das ist total teuer. Es gibt keinen Anbieter, der dynamische Tarife kostendeckend momentan einkaufen kann. Das kannst du versuchen über 1 Million Kunden, weil dann der Average irgendwann
sich agree. Erstmal ist das Tibbers Problem, so.
Nee, ist es nicht. Es ist auch dein Problem, weil Unternehmen wie Octopus, Tibber oder Rabot nicht umsonst noch nicht ins Skalieren kommen. Die kommen nicht ins Skalieren, weil ohne dieses IoT-Setup können die das nicht, die gehen daran kaputt. Ihre eigenen Kunden sind nämlich die Friemler und die sagen ja nur, okay, jetzt hänge ich auch noch zum Beispiel meine Sauna dran. Die wussten gar nicht, dass du eine Sauna hast. Bis dahin. Weißt du was, Baby? Heute Abend gehen wir saunen, wenn der Strompreis niedrig ist. Und dann gehst du da und das...
Oder man heizt sie quasi tagsüber, wenn der Strompreis niedrig
ist. Was auch immer, ne? Aber ich glaube, der Punkt ist genau der, dass auch einer der Gründe ist, warum in Deutschland zum Beispiel die Energieversorgenden jetzt dazu gezwungen werden, per Order the Move die Smart Meter reinzubringen und es ein Gateway auch erstmal braucht, weil die Energieversorger sagen, hör mal zu, das ist ein Tibber oder so, man mag sich das geben. Die sind Venture-Kapital finanziert, die würden Geld verbrennen. Aber E.ON wird sagen, bevor wir nicht den 14a haben und den Dimmer haben, und da gibt's jetzt zwei Regeln, das Smart Meter Gateway und der 14a sagt, entweder du hast ein System, wie wir es anbieten, ja, und wir sind auch der Energieversorger, oder der Verteilnetzbetreiber dimmt dich, wie der Bock drauf hat.
Das heißt im schlechtesten Fall,
wenn du kannst die Presse dazu auch nochmal reinziehen, denn der 14a bedeutet, dass der Netzbetreiber ein größeres Interesse darstellt als du und der kann zum Beispiel die Ladeleistung deiner Wallbox, die Ladeleistung deines Stromspeichers, wenn du aus dem Netz ziehen möchtest, aber auch die Einspeiseleistung einfach runterdimmen. Weil der einfach sagt, wir kriegen das anders nicht in den Griff. Und es gibt nur.
Regelt er den Hauptanschluss runter oder regelt er das einzelne Gerät runter?
Beides, weil es gibt meldepflichtige und meldepflichtige und genehmigungspflichtige Systeme. Die genehmigungspflichtigen Systeme, da können die, also es gibt bei alten Systemen einen Rundstreckempfänger, da können die jetzt schon runterdimmen. Ne? Das heißt, die können deine Solaranlage, gab es früher so einen KfW-Zuschuss, heute, weiß nicht, ob es vor 5 Jahren auch schon so war oder noch so war, da gab es einen Rundstreckempfänger am Wechselrichter und dann dimmt der Netzbetreiber die Produktionsleistung.
So 20-30%.
Genau, da gibt's, aber grundsätzlich, technisch kann der alles, der kann ja auch ausschalten, ja, so, aber das war damals die Regelung. Und dasselbe wollen die jetzt für Wärmepumpen. So,
dann habe ich sogar, aber ich glaube, der war damals für Nachtstrom, irgendwie wurde der mal eingebaut.
Das heißt aber, dass wir immer wieder, auch in der politischen Diskussion und auch in dem Bau eines Marktplatzes, immer wieder das Problem haben, wir kommen aus einer Welt, wo wir statische Preise hatten, wo wir keine intelligenten Zähler hatten. Und das müssen wir einmal ordentlich zu Ende denken, sonst friemelst du dich nachher fest und hast einen Netzbetreiber, der wird irgendwann sagen, jetzt ist es irgendwie interessant, dein Auto kannst du jetzt nicht laden. Und das werden Kunden auch hassen wie die Pest, ne? Weil stell dir jetzt mal einfach vor, kommst nach Hause und siehst in deiner App, deine Solaranlage wird runtergedimmt. Du bist auf Malotte, ja, guckst drauf und sagst, so läuft bei mir, Einspeisevergütung, dann wird da einmal runtergedimmt. Und das muss ja auch so sein, weil wir das Problem. Wir rotzen einfach Components raus, lauter Systeme, die Interpendenzen haben und alle scheißen drauf. Die Wärmepumpen laufen an, wann sie wollen. Die Elektroautos laden, wie sie wollen. Die Solaranlagen machen, was sie wollen.
Stimme ich total zu. Genau. Ist nicht der dynamische Preis genau das sozusagen das Regelwerk dazu?
Ja, absolut.
So, ob das jetzt der Friemler sich selber irgendwie hinbaut, wann läuft
aber nochmal, der Anbieter kann nicht dich prognostizieren in der Menge, wenn er nicht diesen Zugriff hat. Das heißt, du hast recht, die Medizin ist, das Penicillin ist der dynamische, der preisorientierte Stromtarif auf Basis des Smart Meters. Aber das Problem ist, du kannst die Pille nicht schlucken oder dir nicht ohne die Spritze intravenös reinballern, ohne dass die auch wissen, wann du was machst. Wenn du das nämlich hochskalierst auf Millionen verschiedene Netzgebiete, also 800 Netzbetreiber, Millionen von Verbrauchende, dann musst du diese Daten haben. Und da sind sich aber auch alle einig, das ist ja im 14a jetzt auch schon drin, das ist viel zu weit für den normalen Zuhörenden, aber das ist kritische Infrastruktur, die du verbaust. Die darf man nur jetzt noch verbauen, ohne irgendein IoT-Setup, weil es doesn't matter yet. Aber das ändert sich durch die Penetration jetzt. Und das heißt, ja, richtig, der dynamische, preisorientierte Tarif ist die Medizin, aber dass der Arzt, der sie verabreicht, auch Geld damit verdienen kann, setzt voraus, dass er so viele Datenpunkte wie möglich hat und eine integrierte Kontrolle auch, ne? Weil wir übernehmen das Dimmen aber in deinem Interesse. Das heißt, wir dimmen die Systeme hoch und runter.
Und woher wisst ihr, wann ich auf Mallorca bin?
Wir wissen was anderes. Wir wissen nicht, ob du auf Mallorca bist, aber wenn du das volle Setup von uns hast, können wir die Wärmepumpe steuern. Die würden wir ja nicht ansteuern, wenn du keinen Wärmeverbrauch hast. Ne? Das wäre so. Und im schlimmsten Fall, wenn dein Haus trotzdem geheizt ist, würde die genau wie jetzt auch durchfahren. Aber die Wärmepumpe würde von uns ausgerichtet werden. Einmal würde in die Optimierung einbeziehen deinen Eigenverbrauch und den Strommarkt. Wenn wir nicht wissen, dass du auf Mallorca bist, können wir auch nichts tun. Ne? Aber was wir wissen ist, wir können selber zugreifen auf die Wärmepumpe und können den Anlaufzeitpunkt so verschieben, dass er dynamisch stromoptimiert ist und eigenverbrauchsoptimiert automatisch so in einem. Ja.
Ich lege immer wieder an ihr an. Ich habe noch ein paar weitere weiterführende
Fragen. Ich merke schon, ja. Es wird ein guter Podcast.
Ich bin nicht so im 14a drin, aber nur, dass ich den einen Punkt nochmal verstehe. Das heißt, also eure Kontrolle ersetzt dann die vom Netzbetreiber oder?
Ja. Okay. Genau. Das ist aber auch, dafür kämpfen wir auch regulatorisch gerade, weil man natürlich, wenn man Pech hat, kann es irgendwann sein, dass der Netzbetreiber einfach die Power bekommt. Ne? Also in Italien gibt es zum Beispiel eine Situation, dass die Netzbetreiber so hart gelobbyt haben, dass man das gar nicht entlässt in den neuen Markt, sondern wo einfach gesagt wird, da wird der Netzbetreiber gibt den Takt vor. Punkt.
Okay.
Ja.
Ihr habt Showrooms meistens in großen.
Zurück zum Showroom. Zurück zum
Showroom. Ein einfaches System.
Auch nicht.
Ihr habt auch immer noch den Podcast von vor anderthalb Jahren im Kopf. Ihr habt Showrooms in den größten Städten zentral meistens, aber eure Kunden sind wahrscheinlich eher sozusagen im ländlichen Bereich verteilt.
Kleinstadt, ländlich, ja. Mhm.
Genau, Eigenheimbesitzer.
Ja, total, ist. Ja.
Habt ihr euch auch mal sozusagen Nichtwohngebäude angeschaut? Also so
machen wir. Das ist untergegangen in der Presse, glaube
also
ich.
Das ist einfach. Nicht Wohngebäude,
also Mieter, genau, also 100 wurde jetzt gerade gekauft.
Schade. Sehr schade.
Schade, warum?
Weil ich hätte beinahe geschrieben, die hätten uns mal erst fragen sollen, bevor sie an den Käufer gehen, ja, an den Finanzinvestor. Aber ja, 100 ist ein cooles Konzept, ja, erzähl weiter.
Genau, also sozusagen, wie schaust du auf Nicht-Wohngebäude sozusagen, wenn ich jetzt systemisch gucke und Scala mir angucke, dann ist natürlich irgendwie auf, also viele kleine Systeme installieren. Mhm. Wir hatten auch mal hier Leon Hirt im Podcast, der hat das mit Tomaten verglichen. Also sozusagen, es macht vielleicht
mit der privaten Tomatenpflanze in Gar. Das ist ein Hobby, aber er setzt jetzt nicht die Supermarkt.
Mhm. Genau, wir können natürlich sozusagen auf großen Gebäuden oder vielleicht auch in der Freifläche sozusagen at scale vielleicht auch ein bisschen effizienter das erreichen, was wir uns als Ziele gesteckt haben.
Der war bestimmt ein Freiflächenprojektierer, aber okay.
Professor.
ja, also okay. Gar
kein Stake. Nein, der ist neutral. Der
alright,
ist fair enough. Ist auf der Suche der Wahrheit.
Ich glaube, fair enough, ne? Aber ich glaube, in der Flächennutzung, also wenn ich jetzt überlege, ich sehe so diese ganze Agri-Photovoltaik, also auf landwirtschaftlichen Flächen große Photovoltaikanlagen zu bauen, sehe ich kritisch, weil wir haben Flächenprobleme. Du kannst nicht nachhaltiger Landwirtschaft betreiben wollen, irgendwie umweltschonender das auch noch zu machen, dann auch noch Ausgleichsflächen für Überschwemmungen schaffen und Naturschutz ernst meinen. Das ist, würde ich sagen, das hat nichts mit Physik zu tun. Natürlich ist eine Freifläche günstiger als eine Dachanlage. Ne? Das ist stimmt. Ja. Um auf die Wohngebäude zurückzukommen, was wir haben mittlerweile Commercial und auch Non-Eigenheimbesitzer-Lösungen. Und für ein Wohngebäude bedeutet das insbesondere der Eigentümer, kann bei uns natürlich sagen, ich nehme mir den Smart Meter, ich nehme mir Heartbeat und ich nehme mir eine Wärmepumpe und nehme den Tarif von uns zu 15, 17 Cent, was auch immer, in welcher Netzzone du bist.
Das ist aber gecapped, oder? Bis zu einem bestimmten Verbrauch.
Ja, genau. 6.000 Kilowattstunden ist es. Aber es ist am Ende auf Verbraucher gecapped. Ne? Also im ganzen Stromspeicher sind es 2.000 Kilowattstunden. Ja, beim Endkunden im Einfamilienhaus sind es 2.000 Kilowattstunden von der Wärmepumpe. Das stimmt. Da ist es gecapped. Aber grundsätzlich ist das Produkt anwendbar auf jeden, der einen Stromzähler hat. Ne? Mhm. Also mein Traum ist so ein bisschen auch, dass wir den Stromspeicher auch reinbringen, entkoppelt. Ne? Dass du sagen kannst, okay, wenn Windstrom da ist, ich gehe kiten, freue mich. Und wenn ich kiten gehe und nach Hause komme, habe ich halt einen günstigen, kleinen Stromspeicher, der auch die Überschussmenge direkt abgenommen hat. Das geht aber auch mit der Wärmepumpe natürlich und mit der Ladeinfrastruktur. Mhm. Also EV-Owner, auch ohne Photovoltaikanlage, können, das macht Tibba ja auch, die ihre Ladebox von uns optimieren lassen und den dynamischen Tarif darin zubuchen. Das heißt, das Portfolio öffnet sich jetzt und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen eine Plattform-Company sein, das Einfamilienhaus ist der Startpunkt. Aber das sind ja drei unterschiedliche Geschäftsfelder. Das eine ist das Energiemanagement-Ding hier. Das ist ein Schnittstellen-Optimierungs-Shit. Dann hast du den Energiemarkt, das ist Smart Meter und der Tarif, dann bist du in unserem Bilanzkreismanagement. Und das andere ist, ob du bei uns Hardware kaufst und sie handwerklich installieren lässt. Alles drei können wir auch nur bei der Wärmepumpe anbieten. Alles drei können wir auch nur bei der Wallbox anbieten.
Also ich könnte auch nur eine Wallbox bei euch kaufen.
Ja, das ist selbstverständlich. Ja, selbstverständlich, ja. Und wir werden auch in 24 den Stromtarif nur anbieten. Ne? Also wir werden, also.
Ah ja, super.
Ja, genau. Das heißt, dass man, weil wir auch sagen, dieses auch.
Könnte ich dann nicht hier nochmal wechseln, wenn das mit dem Tipperpuls dann weiterhin nicht
funktioniert. Also für mich in Berlin-Neukölln kann ich auch dann
euren. Also, Berlin-Neukölln weiß ich noch nicht, aber also auf jeden Fall werden wir in 24 entkoppeln. Uns interessieren natürlich Kunden erstmal mehr, die in unserem Fokus liegen, die eben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine Solaranlage, eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto zu haben. Das heißt, fairerweise, das ist der Vorteil, den wir auch gegenüber Tibba haben. Tibba kriegt viele Kunden aus Neukölln, weil die irgendwie gigi sind, das geil finden. Da gibt's aber nichts zu optimieren. Ne? Mhm. Das heißt, wir werden das entkoppeln, aber Schritt für Schritt. Und so wie es Sinn macht, weil wir sind ein profitables Unternehmen, wir wollen das auch bleiben. Es wird aber kommen. Auch Heartbeat entkoppeln wir. Das heißt, dass wir Heartbeat sagen, wenn du eine Altanlage hast von Enphase, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Die hast du nicht. Aber wenn man jetzt bei uns nicht das Produkt gekauft hat, kann man trotzdem Heartbeat nachkaufen. Ne, dass man nicht in so einer Situation ist, wenn du bei uns keine Hardware kaufst, kriegst du nicht das Energiemanagementsystem und du kriegst nicht den Stromtarif, sondern das auch das wollen wir.
Wo das angeschlossen ist?
Wie bitte?
Also Netzwerkschnittstelle. Das kommt an den Smart Meter ran oder
ist das Smart Meter? Das ist verbunden mit dem Smart Meter. Das heißt, es gibt das ist auch wichtig, weil wir zum Beispiel für die App, wenn ohne diesen Puls von Tibber hast du ja gar nicht die Verbrauchsdaten, weil selbst mit dem Smart Meter die Verbrauchsdaten erst einen Tag später übermittelt werden, auch total ballerballer. Wir ziehen direkt.
Ach so? Okay. Ja. Da bringt mir dann also gar nichts,
das mal. Also auf das für das Play.
Aber kriegt Tibber die Daten Echtzeit?
Wir kriegen die auch erst einen Tag später, deswegen kriegst du ja Puls. Ja, ja, aber wir kriegen sie Echtzeit. Ja, aber das heißt, bei uns gibt es einmal die Verbindung hiermit. Das heißt, dass wir die Schaltgeschwindigkeit, die wir haben, ist momentan 3 Sekunden. Das ist auch nicht so unaufwendig. Wir wollen aber noch tiefer runter, weil es eben Anwendungsfälle gibt, mit denen wir deine Hardware irgendwann optimieren können. Das machen wir in Dänemark und Schweden. Die geht auch Richtung Netzstabilisierung. Zum Beispiel, dass die Wechselrichter benutzt werden, um das Netz zu stabilisieren.
Aber ich will jetzt gar nicht so viel über Tibber reden. Tibber ist ja auch mit dem einen oder anderen Wechselrichterhersteller auch kompatibel. Ich glaube, in SMA zum Beispiel, da holen sich da quasi auch die Echtzeitdaten dann da raus.
Ja, aber das ist ja für die Stromabrechnung unerheblich.
Das stimmt, weil es nicht geeicht ist quasi.
Also. Nö, weil der Smart, also weil ein SMA-Wechselrichter nicht ein Smart Meter ist. Der würde nur deine Daten haben für eine Photovoltaikanlage. Ja, die ziehen die dann rein, klar. Also du hast dann das ist ja einfach.
Warum? Also ich kriege alle Daten in meinem Wechselrichter. Ich ziehe den kompletten Verbrauchsdaten.
Ja, aber nicht die, nein, aber nicht die Zählerdaten. Das eine ist ein geeichter Zählerpunkt für den
Betreiber. Genau, aber die Zählerdaten, also was das Ding dann verbraucht, sozusagen Hausverbrauch, Batterie, was auch immer, das landet ja am Ende im Zähler. Es kommt ja nichts extra an den Zähler an.
Genau, also jetzt muss man wieder unterscheiden, das, was ein Wechselrichter in der Regel macht, ein Kostal zum Beispiel, ist, der greift alle 3 Phasen ab für eine Verbrauchsmessung. Und diese Verbrauchsmessung von einem SMA-Wechselrichter oder Kostal-Wechselrichter könnte sich Tibber natürlich über eine Schnittstelle ziehen, machen wir sowieso, weil wir sind Master für deinen Wechselrichter. Wenn wir verbunden sind, haben wir nicht nur eine Read-Schnittstelle, wo wir nur Daten ziehen fürs Display, ne? Das ist ja super für die App, dass du das auch weißt, was du verbrauchst, sondern wir sind auch der Master, das heißt, wir können auch Write machen, das heißt, wir können dem Wechselrichter auch sagen, shut up, fahr runter, deine Leistung. So. Ja. Aber warte nochmal zu dem Smart Meter. Du siehst deine Verbrauchsdaten, aber der Smart Meter ist der geeichte Bilanzkreis.
Das weiß ich. Also es bringt Tipper für die Abrechnung nicht.
Richtig, ist es. Es kann ihnen was bringen, weil sie wissen, wann du Strom produzierst. Mhm. Und es bringt ihnen auch was, weil sie schon sehen, auf welcher Phase du was verbrauchst. Aber es bringt ihnen nichts bei der Abrechnung. Und die Abrechnungsdaten, die Granularität, die ziehen wir auch direkt. Das heißt, da wird wirklich ein Kabel gelegt. Deswegen macht es auch Sinn, sich auf Kunden zu fokussieren, die erstmal Hardware kaufen, weil da kommt ein Elektriker, das Setup wird einmal gemacht, da wird die kleine Antenne oben rangemacht, da kommt das Energiemanagementsystem, das Smart Meter Gateway wird auch gesteckt und dann hast du dein Reusable IoT Setup. Und wir können dann auch die Software natürlich erneuern. Ne? Und da kannst du jetzt Sachen machen, die können andere nicht machen. Und vor allem diese Idee, ich stecke mir das alles zusammen, ich habe irgendwie das Operating System von Stiebel Eltron oder Daikin auf der Airconditioning-Seite und dann habe ich eine Wärmepumpe und dann habe ich eine Wallbox und dann gucken wir mal, wie wir das irgendwie alles zusammenziehen. Glaube ich null dran. Wir haben API-Agreements mit denen, weil also Schnittstellenvereinbarungen mit denen, weil es eben nicht reicht, nur auf die ReachNext-Schnittstellen zuzugreifen, sondern wir müssen ja, wenn die ein Firmware-Update gemacht haben, also jeder Hersteller für sich, ändern sich ja Dinge. Das heißt, wir sind wirklich embedded mit denen. Und wir haben ja auch viel Verantwortung, weil wir können die ja überschreiben. Deswegen brauchst du auch bei den Herstellern dann eine vertragliche Vereinbarung, weil es Richtung Safety auch geht. Ne? Wir können dann sagen, die Discharge. Ja? So. Und dann wird's aber auch geil für dich als Modelleisenbauer. Das ist geil dann, weil du wirklich, dann hast du das Haus komplett optimiert und jetzt kannst du es in verschiedenste Modelle reinbringen. Gegen Eigenverbrauch optimieren, du kannst es optimieren gegen den dynamischen Tarif, dann gibt's ja den Interday-Handel, den kannst du, wenn du Bilanzkreismanagement selber machst, sogar co-opten. Das heißt, du gehst Day-Ahead, optimierst darauf, wenn du bessere Preise im Interday-Market kriegst, greifst du darauf. Das heißt, du bist 3 Preispunkte. Eigenverbrauch, Einspeisevergütung, das sehe ich mal als einen Punkt, dann Day-Ahead und dann Intraday. Und dann wird es wirklich spannend, weil dann kannst du wirklich gute
und Ausgleichsenergiepreise minimieren.
Also das müssen sowieso, weil wir ansonsten immer dieses Risiko haben, dass wir, gerade wenn man noch nicht 1 Million Kunden hat, dass man falsch liegt. Und die Ausgleichsenergiezahlungen sind auch was für Tibber und andere ein Riesenproblem ist. Weil dann kaufen die sich über Verivox 10.000 Kunden. Die müssen sie erstmal kennenlernen, das Verhalten auch. Und dann haben sie erstmal 3-4 Monate, wo sie richtig Geld verlieren. Mhm.
Ich würde gerade, dadurch, dass du sagst, der Fokus liegt eigentlich auf Neukunden, wo ihr das einmal komplett installieren könnt, weil das für euch natürlich profitabler ist, weil es mehr Wertschöpfung ist, aber weil es auch schwierig ist, Altsysteme quasi anzubinden.
Total.
Ist es dann nicht smart oder ist es dann nicht naheliegend, an diesem Smart Meter Rollout teilzunehmen, weil die gibt es ja nun mal fast gar nicht, sondern möglichst viele Smart Meter in alle Haushalte zu bringen, auch wenn noch nicht euer Kunde sind, um von dort aus dann anzufangen zu bauen oder halt rückwärts zu integrieren, also Leute, die dann Costal und SMA Wechselrichter haben.
Also wir würden die Rückwärtsintegration aus unserer Sicht ist ganz, ganz, ganz gefährlich, weil du ganz viel Geld ausgeben musst und es super komplex ist, ne? Das heißt, was wir schon machen würden, ist, dass wir lieber sagen, wir nehmen die neueste Generation von Costal und die wird erstmal integriert. Weil es gibt schon ziemlich viele Untertypen, ne? Und auch Firmware-Start, weil die auch nicht immer sauber im Internet hängen und sie auch nicht immer selber noch das Update bekommen haben. Das heißt, da reinzufahren, auch mit dem Risiko, dass du dann falsch steuerst und auch deine Garantieversprechen am Strommarkt nicht halten kannst für den Kunden, ist zu hoch, auch finanziell.
Ah, okay.
Aber was wir machen ist, wir haben ja Daikin, größter Klimaanlagen- und Wärmepumpenhersteller der Welt. Wir haben Stiebel Eltron, deutscher Premium-Wärmepumpenhersteller, auf die fokussieren wir uns. Und dort haben wir die Integration ja fertig für unsere Kunden, wo wir die Hardware selber verkaufen. Und dort können wir dann auch öffnen. Weil die am Ende sind die Hardware-Kunden, die jetzt für uns testen, die jetzt uns kaufen, die ja eine Testmöglichkeit, um es dann für alle Kundinnen und Kunden dieser Produktgeneration zu öffnen. Und das werden wir machen. Letzter Punkt zum Smart Meter. Wir machen den Smart Meter Rollout selber mit eigenen Elektrikern. Und das Auskoppeln des dynamischen Tarifs wird es bei uns nur mit Smart Meter geben. Wir werden nicht à la Tibber einen Kunden annehmen, der keinen Smart Meter hat. Das heißt, wenn wir den dynamischen Tarif jetzt auskoppeln, das wird in 24 irgendwann passieren, dann gibt es immer den Smart Meter dazu. Wenn du den nicht mit bei uns buchst.
Das muss aber auch euer Smart Meter sein oder könntet ihr auch quasi den Smart Meter nutzen?
Wir sind nicht der Messstellenbetreiber, das wollen wir nicht sein. Da gibt es genügend Partner, mit denen wir arbeiten können. Wir werden auch, es muss aber das Gesamtpaket sein. Also wir wollen, was wir nicht möchten, ist die allerersten Smart Meter. Die sind nämlich scheiße. Und wir würden deswegen schon.
Die jetzt schon verbaut?
Einige. Also
es gab schon. Wie heißt nochmal dieses EinSys? Nee, es gibt auch einen Standard, diesen Smart Meter.
Ja, genau, ist auch sehr, sehr komplex und auch.
Okay. Also, da nicht reintauchen.
Nein, würde ich nicht machen. Aber ich würde sagen, das heißt, wir werden dynamische Tarife nur mit Smart Meter ausrollen und in der Regel wird er von uns kommen. Deswegen sind wir im Smart Meter Rollout ganz, ganz aktiv dabei und jeder Kunde, der Hardware bei uns kauft, bekommt den Smart Meter anyways.
Okay, er braucht quasi, er hat schon so einen Neukundenfokus, verstehe ich. Natürlich schade für die Frickler und Bastler, aber ist ja okay, sozusagen ist er erteilt.
Ich habe es ja gerade gesagt, wir werden Heartbeat auskoppeln und auch den dynamischen Tarif mit Smart Meter. Da muss man da keine Hardware kaufen, aber wir gehen nicht mit einem dynamischen Tarif an den Kunden, der keinen Smart Meter hat und nutzen diese Brückenfunktionen, die Tibber ja benutzt mit Pulse.
Ja, aber das heißt, ich könnte bei euch, im Zweifel für mich, bin da kein Name, könnte ich einen Smart Meter kaufen und dann müsste ich zwar selber meine Anlagen hoch und runter regeln und sagen, geht das ist der Preis und sage ich, okay, die Poolpumpe geht halt an oder die Wärmepumpe geht halt an.
Absolut. Du kannst von uns den Smart Meter kaufen, wir installieren den, du kriegst bei uns unseren Tarif und unsere App, dann kannst du aber sagen, nach einem halben Jahr finde ich alles scheiße, ich kündige wieder, der Smart Meter bleibt, ja.
Okay.
Das wird passieren.
Verstehe ich. Hätte noch eine Hardware-Frage, weil du hast das vorhin im Intro gesagt zu diesen Generationen der Solarpaneele. Da hast du nämlich Meyer Burger kurz erwähnt. Als ich jetzt so auch im Rahmen dieses Podcasts mal ein bisschen recherchiert habe und jetzt gesehen habe, dass es viele Dumpingangebote gibt jetzt bei Solarpaneelen und gestern oder vorgestern gab es den Artikel im Spiegel auch über Meyer Burger, dass die ja Probleme haben, auch in der Refinanzierung, würde ich gerne dir die Frage stellen, also gibt es eine Chance für europäische Solarpanelanbieter, dass sie irgendwie so zu skalieren, dass du sagst, okay, das ist jetzt qualitativ so hochwertig und so günstig, ihr könnt hier langfristig einkaufen oder ist der Zug abgefahren Richtung China?
Das ist eine extrem schwierige Frage. Ich versuche sie zu beantworten im Sinne von Meyer Burger aus meiner Sicht hat mehrere Grundsatzprobleme, die aber nur mit Meyer Burger zu tun haben, dass die Technologie, die sie entwickelt haben, aus meiner Sicht gibt nicht die Leistung und Performance, die man bräuchte. Die hatten schon Probleme, das in den Markt zu bringen in der Hochpreisphase. Das heißt, Meyer Burger würde ich mal auskoppeln.
Wir bauen auch eine eigene Solartechnologie. Wir haben nichts mit diesen
beiden. Nein. Du kannst sagen, es gibt die chinesische Technologieplattform, das war PERC, und jetzt die nachfolge chinesische Technologieplattform, das ist TOPCon. Die Chinesen haben vor 15 Jahren mal etwas sehr Kluges gemacht. Die haben einfach die Produktionsstraßen aus Deutschland gekauft, haben die ganze Produktionsmittel rübergefahren, haben dann quasi deutsche Technologie mit dem Arbeitskräftepreis, Personalkostenvorteil in China hochgefahren, aber sie haben einen Technologieswitch gemacht. Das heißt, heute ist es so, die Topcon-Technologie gehört den Chinesen, die ist neu entwickelt und die ist in Preis-Leistung nicht skalierbar, schon gar nicht mit der, schlagbar zurzeit, weil sie auch die Wertschöpfungskette davor skaliert haben. Polysilicon, Wafer, Zellen. Jetzt kann man das in Europa wiederholen. In Europa gibt es noch die IP, um eine komplett neue eigene Technologie reinzubringen. Also weder Topcon noch Heterojunction oder vielleicht eine neue Auflage von Heterojunction noch PERC, weil PERC ist eine chinesische Technologie. Das heißt, man könnte mit dem IP, die es im Fraunhofer Speckgürtel gibt, schon sagen, wir haben ja eigentlich die IP, um das zu machen. Was die Politik hinbekommen muss, ist nicht Meyer Burger zu retten. Die Politik muss es hinbekommen, die vorgelagerte Wertschöpfungskette zu bauen. Das heißt, du brauchst Wafer-Produktion in Europa. Das ist ungefähr so wie im Automotive-Bereich. Die End-Assembly ist das Modul. Alles, was davor liegt, ist der Motorenbau, die ganzen Supplier, das ganze Ökosystem. Okay. Und das Polysilicon ist der Grundstoff, der ist sehr energieintensiv. Wacker, mit denen arbeiten wir. Das ist der einzige deutsche Anbieter, den es noch gibt. Da müssen die ansetzen, weil es muss mehr davon geben, auf das dann viele zugreifen können. Dann Wafer ist die Weiterentwicklung von Polysilicon. Das wird dann in Scheiben geschnitten. Und diese Wafer-Produktion muss skalieren. Die muss unglaublich große Mengen bekommen und die muss vorgelagert sein. Ich kann die beste IP nicht preislich in die Skalierung bringen. Und ich brauche die Skalierung, sonst kriege ich den Preis nicht hin, wenn ich diese vorgelagerte Wertschöpfungskette in Europa nicht habe.
Und die haben wir nicht.
Und das Bundeswirtschaftsministerium weiß das, aber die polemische Mediendebatte, und die wird angetrieben von Meyer Burger, die nur noch 390 Millionen wert sind und sagen, gib uns Geld, ansonsten machen wir das Werk zu. Ja, die erpressen aus meiner Sicht einfach die Politik gerade. Und das ist auch legitim, weil sie davon wirtschaftlich abhängen. Also machen halt Lobbying. Ich will es vielleicht ein bisschen hart erpressen zu sagen, aber sie lobbyen. Und die Politik weiß eigentlich, und das Bundeswirtschaftsministerium, da sind wir auch involviert, weiß in der Industrieabteilung und der Energieabteilung, wissen, eigentlich muss es darum gehen, Geld zu investieren, um die vorgelagerte Wertschöpfung zu machen. Nur dann kannst du die IP irgendwann für eine eigene Technologie holen. Wir würden präferieren, Topcon-Produktionsmittel aus China herzubringen. Das ist unsere Variante. Wir planen ja auch eine Factory. Um dann im Überbrückungszeitraum diese Technologie zu nutzen, die vorgelagerte Wertschöpfungskette zu machen. Das ist jetzt der Deep Dive in das Thema.
Aber es würde sich trotzdem völlig lohnen, also angenommen, du baust jetzt an irgendeinem günstigen Standort in Schleswig-Holstein, hoffe ich, so eine Fabrik auf, sozusagen, du könntest so konkurrenzfähigen Preisen hier in Europa
bauen. Nein, ich würde sagen, du bist sonst chancenlos. Du kannst nicht wir haben einen Personalkostennachteil hier, wir haben einen Energiekostennachteil. Wir haben aber einen Vorteil, dass die Europäer wirklich gerne europäische Produkte kaufen. Das heißt, auch die Automatisierungsgrad kompensiert ein bisschen mittlerweile schon den Personalkostennachteil. Mhm. Wir können das aber nicht machen ohne vorgelagerte Wertschöpfungskette und nicht ohne die Topcon-Technologie, weil nur die jetzt heute auf dem Stand ist mit der Skalierbarkeit auch, dass du, wenn du jetzt noch anfängst, die eigene Technologie, das hat ja Meyer Burger gemacht, eigene Technologie entwickelt, versucht, eine mini vorgelagerte Wertschöpfungskette, die müssen ja auch bei Chinesen Zellen kaufen. Zellproduktion
haben sie selber.
Wafer, ja. Das heißt, die kommen ja auch gar nicht drumherum. Und die haben jetzt eigentlich bewiesen, dass ohne große vorgelagerte Wertschöpfungskette es nicht geht. Und so leid mir das tut für Meyer Burger und so geil ich sie auch finde, und ich habe mich sogar mal beworben bei Meyer Burger, by the way, ja, weil ich es einfach geil fand, den Approach, ne? Aber es hat einfach bewiesen, die Diskussion, was jetzt passiert ist, so ein bisschen, dass die übrig gebliebenen europäischen Marken kurz vor dem Tod stehen, und die haben in der Regel sowieso schon einen hohen Anteil an China-Modulen, die nur noch gewhitelabelt werden, und die versuchen jetzt die Politik und ich finde es auch in Ordnung, wenn die Politik sagt, die will denen Geld geben, ja, was wir vehement, wogegen wir auch gerade vorgehen, im Hintergrund, muss den Podcast bald rausbringen, damit es noch Relevanz hat. Ende Februar ist ja das Solarpaket.
Dienstag kommt da raus, nächste Woche.
Ah, super, ja, aber dann hat es noch Relevanz, ja. Wir versuchen natürlich jetzt vor allem zu verhindern, Meyer Burger möchte natürlich am liebsten einen Endkunden-Incentive. Das heißt, die sagen, okay, damit ich jetzt noch gerettet werden kann, macht es natürlich am meisten Sinn, dass die Politik das EEG so verändert, dass nur das deutsche hergestellte Produkte noch eine höhere Vergütung bekommen. So, das ist der Vorschlag, den sie gerade machen. Wir sagen, bitte, bitte nicht, weil der Endkunde ist komplett, bitte nicht in den Endkundenmarkt eingreifen. Du musst ja, Industriepolitik machst du ja nicht am Endkunden, die machst du an der Industrie. Okay, verstehe ich. Ja, das ist das, worauf wir auch in der Politik hinwirken und hoffen, und das wirst du dann sehen, also wenn er am Dienstag rausgeht, ist es noch davor. Das heißt, man wird dann sehen, was bei rauskommt. Die Alternative sind Zölle für Meyer-Burger, dass sie sagen, okay, unter dem Dumping-Vorwurf macht man das, dann werden aber, wird die Stromgestehung für alle teurer, ne? Ich meine, wenn wir das machen, wird der Strom für Wärmepumpen teurer. Das wäre auch irgendwie doof, ne? Mal gucken, was sie hinbekommen. Sie werden sich auf jeden Fall ins Zeug schmeißen. Wir aber auch.
Okay. Ich park mal meine 25 weiteren Fragen und
ich habe noch zwei Fragen, die ich gerne platzieren würde. Ja. Die eine ist Geschäftsmodell, beziehungsweise die andere ist ein bisschen Ausblick. Also ihr seid ja so, wenn ich es richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergebe, ihr seid ja sowas wie eine skalierte Werkbank, oder? Also du bist der Henry Ford sozusagen, der
hoffentlich.
Ja, also
wird man sehen.
Meine ich total irgendwie wertschätzend. Und du hast auch gesagt, Berliner VCs oder die Berliner, nicht nur die VCs, aber vielleicht auch so eure Kombination, unterschätzen ein bisschen die Komplexität, die in den Prozessen steckt, die ihr habt. Also wenn du euch nochmal differenzieren würdest gegenüber den anderen
Unternehmen. Gegenüber Enpal oder wer
zum Beispiel, sozusagen, wie organisiert ihr die Wertschöpfungskette? Was macht ihr anders, besser?
Ich glaube, wenn du anfängst mit Solar oder Wärmepumpe oder mit anderen Dingen und die zu verkaufen, möchtest du sehr schnell sagen, mit dem handwerklichen Thema will ich nichts zu tun haben. Ich mache die Online-Plattform, wo die Kunden kaufen. Ich mache den Einkauf und setz mich dazwischen und dann schiebe ich das nach unten in die Handwerker rein. Mhm. Wenn du dir den Warenkorb anguckst oder die Kosten anguckst für eine Wärmepumpe, für eine Photovoltaikanlage, ist es eigentlich ziemlich ähnlich. 50% ist Produkt, 50% ist Personal. Und was auch immer, wenn du den Anspruch hast, eine Online-Marketing-Plattform zu sein, um Kunden abzuernten, dann kann ich das, ist dir das ja ein bisschen egal. Dann versuchst du, dann bist du halt das, ne? Du bist eine Online-Marketing-Matchmaking-Plattform für Solar. Also, oder du bist ein PropTech, du willst halt vermieten, verleasen, dann fokussierst dich darauf. Und die Berliner, also sowohl Enperl als auch die Venture Capital-Firmen dort, verstehen das einfach besser aus ihrer DNA raus. Die sagen, okay, geil, guck, alle interessieren sich für Solar, baue ich doch einen Marktplatz dafür. Wunderbar. So. Das versteht jeder, haben sie schon zehnmal gesehen. Dann der nächste Punkt ist.
Das ist ja erstmal okay.
Ja, total. Nix ist da Verkehrs dran. Und dann zu sagen, hey, Rieseninvestition, muss man auch finanzieren. Machen wir ein Mietmodell. Auch total legitim. Hat mit unserem Approach einfach gar nichts zu tun. Wir sagen, langfristig wollen wir die Kosten runterbringen. Und das heißt, wenn 50% der Kosten vom Handwerk kommen, und das ist ja, was ist denn das? Das ist elektrische Planung für alle Komponenten unterschiedliche. Dann kannst du sagen, ich mache das in differenzierten Säulen. Eine Säule macht das, die nächste das. Wir sagen, okay, die interagieren ja auch, die Systeme. Das heißt, unsere Elektroplanung ist eine interagierende. Wir machen die selber. Wir haben von Schüttflix den CTO gerade abgeworben, der als VP bei uns reinkommt. Das heißt, wir haben wirklich den Anspruch zu sagen, dass wir die Personalkostenseite runterbringen wollen, Workstation für Workstation. Das heißt, wir gucken uns die Planung an und sagen, müssen wir nicht drei verschiedene Planungssoftwaren, die gar nicht wissen, ob der Kunde eine Wärmepumpe haben wird oder ein Airconditioning hat. Das heißt, wir entwerfen das selbst mit dem Ziel, diese 50% Personalkosten, weil das ist ja ein Gesamt, am Ende ist es immer Zeit, Lizenzkosten, Personalkosten, Zeit vor allem, und das ist Planung, Logistik, Netzanschlüsse, und das wollen wir automatisieren. Wir glauben, und das ist das Geile, das Handwerk ist ja 100 Jahre alt und diese Werkbank soll das jetzt lösen, und wir glauben, wir können da 50% Kosten einsparen. Das hat so zu tun mit Datenübertragung in die Installateurs-App, Quality Management, dass jemand die Baustelle gar nicht verlassen kann, ohne noch ein Bild gemacht zu haben, und all diese Sachen, das ist für uns, das ist das, was wir lösen wollen. Das heißt, wir finden es gar nicht schlimm, dass Enpal das anders macht, weil die andere Facetten haben. Das, was wir versuchen, wovon wir uns versuchen zu lösen, ist, die Berliner verstehen unseren Ansatz nicht, weil es mehr Deep Stuff ist. So, und wir sagen, wir glauben daran, dass wir einen Wettbewerbsvorteil haben werden wie eine Amazon, weil wir einfach 50% der Kosten reduzieren wollen. Und wir möchten diese Software auch internationalisieren können. Das heißt, wir kaufen Betriebe dazu, die kriegen dann diese Software, und das ist hoffentlich auch dann skalierbar. Das müssen wir halt beweisen. Mhm. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist Produkt, Preis, ist ja die anderen 50%. Da versuchen wir natürlich genauso wie Enpal Procurement Power aufzubauen. Procurement Power, Power, Power. Und der Unterschied ist, Enpal ist längst in einem Modell, wo ihr Marketing so teuer ist, dass sie halt dann Huawei und vielleicht jetzt auch Fox, das ist ein neuer chinesischer Anbieter, das ist eigentlich ein Kupferhersteller, der jetzt reindringt mit Billigpreisen. Die müssen die eigentlich anbieten, um das Margenmodell nicht auseinanderzubringen. Und wir gehen auch auf verschiedenen Gründen, gehen wir halt, arbeiten wir mit einer SolarEdge, Israel, mit einer Enphase, Nasdaq 100, Silicon Valley, Microinverter, Bude, die irgendwie 15 Milliarden wert ist, und arbeiten mit denen, weil wir halt auch antizipieren, wir haben so viel kritische Daten, wir sehen uns ja als eine Plattform, die Infrastruktur betreibt, und der Kauf dieser Infrastruktur ist ja für uns nur der erste Schritt, während für Enpal das alles ist. Enpal hat mühiger Preis, Marktplatz, PropTech drauf, push, funktioniert ja auch gut, 900 Millionen haben sie gemacht. Also das ist einfach outstanding, ne? Da kann man ja gar nichts anderes zu sagen. Unser Ansatz ist einfach ein anderer. Ja? Das heißt, wir gehen auch an das Produkt ran und versuchen, auch die Produkte zu integrieren. Das heißt, wir Stiebel hat keine Ahnung von Eigenverbrauchsoptimierung so sehr, weil es keine Solar Company ist. Keiner von denen hat eigentlich die Daten vom jeweils anderen. Der Wechselrichterhersteller hat die nicht dort. Die haben auch nicht die GDPR-Einwilligung des Kunden. Und die haben auch nicht den Energiemarkt zu. Das heißt, wir gucken viel mehr darauf, und wir werden jetzt auch, wir haben jetzt auch eine Finanzierung. Das heißt, wir wollen auch nochmal beweisen, dass die Miete zu teuer ist. Ja, eins meiner Kritikpunkte an Enpal war immer, die Miete hat nur quasi in den Hochpreisphasen der Energiekrise Kundinnen und Kunden reingelockt aus meiner Sicht in einen Abschluss, weil es keine flächendeckend verfügbaren guten Finanzierungsalternativen gab. Ne? Und wir haben jetzt eine Finanzierung aufgesetzt, die auch nochmal deutlich günstiger ist als die Miete, und antworten deswegen schon auch auf den PropTech-Teil, weil wir es nicht ignorieren können. Aber
was ist das denn, so eine Art Datenzahlung?
Ganz genau.
Das ist einfach, gehört am Ende,
richtig,
gehört alles, was ihr verbaut, gehört am Ende den Kunden.
Hausblock. Okay. Ja. Wir sind ein Asset Manager, wir sind kein Asset Owner. Wir wollen dein Asset Manager sein, aber okay. Du schmeißt uns unsere Software raus, wenn das Asset Management dir nicht mehr gefällt.
Ja, verstehe. Du hast gerade die 900 Millionen von Enpal genannt. Im OMR-Podcast hast du gesagt, 2022 wollt ihr 150 machen, 2023 500 Millionen. Jetzt haben wir ja...
Das habe ich damals schon gesagt.
Das hast du damals gesagt, ja. Okay. Ja, und wie gesagt, ich habe es ja gerade angehört, deswegen die Zahlen präsent. Was ist jetzt rausgekommen? Und ich weiß, du musst dir quasi jetzt nicht veröffentlichen, was
nicht öffentlich ist. Nein, wir haben eine Pressemitteilung gemacht, gestern dazu. Das heißt, die Zahlen sind da und auch öffentlich, und wir sind auch super transparent. Wir haben leider nur 460 Millionen geschafft, knapp.
In 2023.
Ja, also wo wir wollten auch 500 schaffen. Wir haben in Italien unser Expansion nicht fortgesetzt. Wir sind in Holland und sind da reingegangen, in Dänemark, in Finnland, in Schweden, in Spanien und in Australien, und haben, also wir hätten die Zahlen auch erreichen können, aber wir haben gemerkt, dass wir tatsächlich bei der Internationalisierung.
Warum Australien? Weil das scheint ja ein Mega-Stretch zu sein, jetzt vom Org-Setup und vom, ich meine, jetzt hier einmal nach Dänemark und Schweden fahren, hier von
Riesen-Solarmarkt, also totaler Boom, oder?
Genau, und vor allem sind da, du musst ja überlegen, Australien ist noch in der Entwicklung vor dem deutschen Markt, und wir folgen so ein bisschen den westlichen Top-Marken. Die sind, Tesla hat einen großen Marktanteil da. In Kalifornien, Texas und Australien ist Tesla präsent.
Ah, okay.
Mit der Powerwall.
Ah, verstehe. So, das heißt, du brauchst im Grunde genommen schon einen Markt, der bereit ist für Wärmepumpe, wenn du jetzt nach Slowenien gehst. Keine Ahnung, wie das da der Markt ist. Und da hat noch keiner Bock auf Solaranlage.
Und vor allem wollen wir doch dahin, wo die börsennotierten Schwergewichte sind. Das heißt, Enphase, auch ein großer Australien-Markt. SolarEdge, großer Australien-Markt. Mhm. Das heißt, Australien hat 24 Millionen Einwohner, hat viel mehr Einfamilienhäuser, ist auch eine Brücke zwischen Europa und USA, was die Anwendungsgänge, für uns ist auch Australien ein Trying Ground für USA. Okay. Das ist ja the big thing. Ja. Also USA sind sowieso 50 Staaten energiepolitisch, das heißt, du würdest nie in die USA gehen, du würdest nach Kalifornien gehen oder würdest nach Texas gehen, aber nicht in die USA, weil das würde nicht gut laufen. Aber das ist genau das. Also wir folgen ja unseren, wenn du willst, Suppliern auch so ein bisschen. Wenn es hilft natürlich, wenn wir jetzt die Integration mit Enphase gemacht haben oder mit Sungrow, das sind tatsächlich auch Chinesen, oder mit Tesla oder mit wem auch immer, dann ist es natürlich, wenn die in einem Markt schon drin sind, gehen wir dahin. Also wir haben jetzt übrigens heute auch in der Akquisition gerade announced in Adelaide nochmal. Das heißt, wir sind in Australien, haben wir auch noch einen weiteren Betrieb dazu geholt, und die kriegen von uns die Software Layer im Operating System, über das wir gerade sprachen. Die bekommen von uns das Procurement, und natürlich sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, das sind deine Procurement Conditions, das sind meine. Macht doch irgendwie Sinn, wenn wir zusammenarbeiten.
Ne? Wie viele Akquisitionen habt ihr schon gemacht?
Das ist die 38.
Krass. Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Knapp 2000.
Und das sind also mit Handwerkern quasi,
ja.
und Head Office und hier Showroom
Personal. Genau, also wenn du wir haben auch, also in der DC-Montage haben auch wir nicht alles intern, weil wir auch die Handwerkskategorien unterschiedlich sehen, ne? Es gibt ja die Heizungsbauer, die Elektromeister und die DC-Bauer, und die Elektromeister sind die für uns die größte Bedeutung haben, weil wir deren Prozessabläufe auch optimieren. Bei der DC-Seite haben wir auch eigene Leute, aber eigentlich geht's erstmal darum, mit denen die App und die Prozesse so weit zu digitalisieren, dann ist es am Ende nicht mehr ganz so wichtig, ob das vielleicht auch ein Partnerbetrieb ist, wo wir nicht die gesamte OPEX auch bei uns drauf haben. Ne? Weil deswegen sind wir sind auch leaner. Wir haben, jetzt wenn wir bei Empire sind, wir haben 340 Millionen geraced, und Empire hat 2,2 Milliarden inklusive FK geraced. Ne? Das heißt, die sind seit 8 Jahren unterwegs, wir seit 2,5.
Eure Zahl war aber auch mit FK?
Guter Punkt. Wir haben 52 Millionen FK geraced, aber sie sind bei mir nicht dabei, weil wir sie nicht gezogen haben. Wir sind noch schuldenfrei, ne? Okay. Deswegen sind sie bei mir nicht drin, weil bei uns geht es ja einfach darum, die Zukäufe jetzt auch zu entkoppeln von Eigenkapitalinvestments. Wir haben viel AK ja auch gebraucht für Zukäufe, auch wenn wir auch in Rückbeteiligung bezahlen. Und jetzt möchten wir halt weitere Zukäufe nicht mehr über Dilutive, also über verwässerndes Eigenkapital finanzieren, sondern über eine Bankenfinanzierung. Und das ist der erste Schritt. Ne? Deswegen fallen die, hast aber recht, wir haben sie bereitgestellt, aber noch nicht gezogen. Ne? So, selbst dann wären es knapp 400 Millionen verglichen mit 2,2 Milliarden.
Ja, andere Kategorie.
Ja.
Und wer sind so eure Target-Firmen oder? Und wie macht es den schmackhaft, sozusagen in die 1,5 Familie reinzukommen?
Das ist jetzt deutlich einfacher geworden. Also sind wir eher wie so ein Venture-Kapitalist, der so viele Decks bekommt, dass er gar nicht mehr weiß, wie er da irgendwie die Spreu vom Weißen trennen soll. Das war in dem Ablauf in 22 anders, weil da der Handwerker einfach, der hat abends das Telefon aus der Wand gezogen.
Beim Philipp-Podcast waren es 8 Unternehmer, die
das genau.
Da haben schon gekauft. Okay.
Jetzt sind 30 mehr. Ja. Und auch größere, ne? Also die letzte Transaktion in Holland, das sind dann halt 40 Millionen Euro Umsatz. Ja, das sind schon, wir versuchen.
Was ist das dann für ein Unternehmen, 40 Millionen?
In der Regel sind das Leute, die was Ähnliches schon versucht haben wie wir, die aber in der Regel aus dieser Handwerksabhängigkeit kommen. Ne? Und was du ja auch fairerweise sagen musst, ist, das ärgert ja auch die Branche so sehr, dass viele, viele gute Solarbetriebe, die haben eigentlich wie eine Zola oder wie eine Enpal das auch angefangen. Die sind auch gut gewachsen, die haben auch eigene Handwerker gehabt, die haben auch versucht zu innovieren, aber die haben natürlich nie Venture Capital gehabt. Und natürlich auch nicht das Talent. Ne? Das heißt, wir finden immer wieder so richtig coole Typen.
Und auch keinen so integrierten Ansatz wie ihr. Das ist ja schon sehr...
Ja, also wie wir auch nicht. Aber die kommen ja zu uns, weil wir in Holland sagen wir ja, okay, ne, du kriegst von uns das Procurement, du kriegst von uns die Software, du kriegst von uns die Brand, du kriegst von uns auch die Working Capital Finanzierung, du bekommst von uns eine Rückbeteiligung in unsere Bewertung mit Blick auf IPO und du kannst auch dann Mr. Belgium sein. Ja? Und das ist nicht so anstrengend zu verkaufen, weil die Realität heute im Markt die ist, dass hier draußen Blut fließt, ne? Und auch ein echter Verdrängungswettbewerb stattfindet. Das heißt, es ist nicht mehr so schwierig, aber gleichzeitig, das Doofe ist, es ist deutlich einfacher für uns gewählt worden, aber es ist auch unattraktiver geworden, weil wir halt schon so advanced sind, dass es für uns in den Regionen, wo wir schon sind, einfacher ist, eine Location zu öffnen. Also wir haben im letzten Jahr 10 eigene Locations einfach geöffnet, weil warum soll ich eine Gastronomie kaufen, wenn ich McDonald's bin? Ne? So, wenn wir aber in einen neuen Markt gehen, ist das was anderes, weil du hast eine ganz anderes Setup. Und wir machen auch weiter. Wir haben jetzt, Enpal hat 1000 Wärmepumpen, haben sie gesagt, letztes Jahr gemacht. Wir haben etwas mehr als 500 gemacht. Und in den Gewerken würden wir, es gibt also zwei Targetgruppen. Das eine sind so
1000 Wärmepumpen versus 500 Wärmepumpen. Wie meinst du das?
Enpal sagt, sie haben 1000 letztes Jahr gemacht.
1000 Wärmepumpen verkauft,
installiert. Genau. Und wir haben 550 gemacht und installiert. Aber der Wärmepumpenmarkt ist jetzt
in Deutschland.
In Deutschland, ja. Nur in Deutschland. Wir haben in den anderen Ländern mit der Wärmepumpenintegration.
Was hast du gesagt? Was ist der durchschnittliche Bon, den man hier abschließt?
Das ist so schwer zu sagen. Das kriegen wir immer die Frage. Und dann ist man entweder zu hoch oder zu tief. Also, ich sag mal
20.000.
Nein, ist höher.
Okay, 30.000.
25 bis 30 kannst du schon sagen, weil die meisten dann auch
500 Millionen durch 30.
Ach so, du willst gegenrechnen, ja.
16.000 Kunden. Okay.
Ach so. Ah. Ja, okay, so rum rechnest du, ja. Also wir haben ungefähr mit der, das muss man auch nochmal differenzieren, weil das wäre jetzt so ein Doppelgänger-Podcast-Niveau, wo ich sagen würde, da muss man aufpassen, in Schweden ist unser durchschnittlicher Warenkorb 12.000, in Dänemark ist der 7.000.
Ja, ich weiß, es geht auch gar nicht, ob es jetzt 10.000 oder 30.000, es geht nur um, wie sich da reden wir über 1 Million Neukunden.
Nein.
10.000.
Nee.
Also aber das zeigt ja auch mal das Potenzial, also 500 Millionen klingt jetzt immer so riesig, aber wir reden hier nur von so 10.000, 20.000 Kunden.
Wir reden von 25, also eins, ich kann dir die Zahl auch einfach sagen, du musst es nicht zurückrechnen. Also wir haben in Dänemark haben wir einen durchschnittlichen Warenkorb inklusive allem von 8.000, 9.000 Euro, weil die in der Regel kleine Solareinheiten kaufen mit sehr optimierten Speichern. Diese Dächer sind auch viel kleiner. In Schweden hast du, ja, in Schweden, glaub mir, in Schweden hast du, gab es bis jetzt keine Speicher. Die ziehen jetzt mit dem Speicher nach, heißt aber, dass die Take-Rate ohne Speicher höher ist als die mit. Dadurch ist der Warenkorb auch nochmal kleiner. Ah, okay. In Deutschland ist der Warenkorb bei den 30.000 Euro, weil aber eine Ladeinfrastruktur oder Wärmepumpe noch mit reinkommt. Aber wir haben 25.000 Kunden haben
ja, wir. Ja, aber genau, finde ich deshalb spannend, weil als wir den Markt vorhin mal so geschrieben haben, es gibt ja Millionen Potenzialkunden.
Ja, deswegen ist es auch, deswegen glaube ich so ein bisschen.
Jetzt ist klar, dass du dich nicht auf meinen Haushalt konzentrieren willst.
Nein, doch schon.
Und Kostal rückintegrierst.
Ich glaube, richtig, aber ich würde schon sagen, dass es wichtig ist, Leute, auch Menschen wie dir zu erklären, woran wir arbeiten. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, als dir was zu verkaufen. Und ich würde sagen, dass es tatsächlich auch kein Problem ist. Enpal ist eher wie eine Sixt will Autos vermieten. Und die neue, ich sage mal, heute gucken alle und sagen, Enpal und 1,5 Grad, ist das ein Problem? Nein, das ist überhaupt kein Problem. Im Wettbewerb überhaupt nicht. Mhm. Weil der Markt groß genug ist, das ist das eine. Und das andere ist auch, in 10 Jahren werden Leute auch das verstehen und werden sagen, naja, ist Sixt ein Wettbewerber für BMW? Nicht unbedingt, ja.
Ich habe nur noch eine letzte Frage. Wir sind auch schon hier an der Maximalaufnahmedauer quasi schon vorbeigeschrammt. Du hast im Umher-Podcast gesagt, dass du das, was Robert Habeck macht, total gut findest. Wir müssen jetzt gar nicht so im Detail jetzt auf Robert Habeck eingehen, aber wenn du jetzt an seiner Stelle wärst,
was würdest du machen? Ich möchte nicht
jetzt, an seiner Stelle. Jetzt mal unabhängig, jetzt geht jetzt nicht mehr um die an der Fähre aufgehalten zu werden von irgendwelchen AfD-Spinnern, also wenn du an seiner Stelle wärst, was würdest du machen?
Okay, also erstmal, ich finde das programmatische Setup, was er hat, immer noch gut. Ich glaube, dass das aus verschiedensten Gründen, die nicht nur er zu verschulden hat, mächtig in die Hose gegangen ist, kommunikativ. Da gibt's ja auch noch eine Springerpresse, die da auch
Kommunikation war richtig schlecht.
Ja. Genau, aber es gibt auch noch einen Teil der Presse, so KKA, so springerseitig, ja, die, glaube ich, auch das genüsslich zerfräst haben. Aber die Böse hat man sich auch gegeben. Ich denke, das, was ich machen würde, ist, ich würde vor allem darauf setzen, die CO2-Preise langfristig klar zu machen, dass die sich weiter erhöhen. Ich würde nur darauf setzen, oder fast nur darauf setzen. Und ich würde im Energiemarkt vor allem daran arbeiten, dass dieser Markt, über den wir heute gestritten und gesprochen haben, dass der entstehen kann. Das heißt, dass du Smart Meter Gateway, Smart Meter Rollout, Dynamisierung, dynamische Tarife, daran würde ich viel mehr arbeiten. Das heißt, da muss der Marktplatz noch Leitplanken bekommen und weniger an noch einer Förderung. Wir müssen aufpassen, dass es nicht ein Subventionsmarkt wird, der planwirtschaftliche Züge bekommt, wo Kundinnen und Kunden nur noch warten, bis der Herr Minister ankündigt, es kommt was und nur dann
kaufen. Und dann die Wallbox kauft.
Das ist ein Riesenfehler. Ein Riesenfehler. Macht es bitte nicht, wenn irgendeiner zuhört. Ja? Don't do it. Die Investoren, aber auch die Unternehmen brauchen einen normalen Markt. Und den normalen Markt haben wir jetzt erreicht, weil das Produkt an sich ist wirtschaftlich. Nur auf der Strommarktseite muss es noch ein bisschen dereguliert werden, also dass ein Stromspeicher aus dem Netz geladen werden darf, dass man vielleicht, wenn man netzdienliche Leistungen erbringt, nicht alle Netzentgelte hin und zurück bezahlt, ja, sowas, ne? Und natürlich die Entbürokratisierung, wenn es um Smart Meter geht, wenn es um den Rollout auch da geht. Da sind die aber dran, die fragen, wie schnell ihnen das gelingt, und dann einfach nur CO2-Abgaben langsam erhöhen, weil dann werden die Leute, den Rest wird der wirtschaftliche Druck bringen. Und wenn du es weiter zerschulst und zerklüftest, glaube ich, machst du dich deutlich angreifbarer, und die planwirtschaftlichen Risiken sind viel höher. Also bitte keine Planwirtschaft.
Wenn du in andere Länder guckst, kann man von denen irgendwas lernen? Also ihr seid ja in vielen Ländern.
Man kann schon lernen, wie man es nicht macht und in Teilen auch, wie man es macht. In Australien kann man auch lernen, wie man es nicht macht. Da gibt es den Begriff Crap Solar. Das heißt, da ist so die erste Generation des Testing Powerwall 1 plus Solaranlage. Da, also der Anteil an Repowering in Australien ist super hoch. weil die halt den ganzen Scheiß wieder aufräumen. Ne? Das Schöne ist ja, dass seitdem sich das Produkt so weiterentwickelt hat, du hast vor 10 Jahren noch 240 Watt-Module gehabt oder 180 Watt-Module. Jetzt haben wir 420. Das heißt, du kriegst auf dein Dach einen doppelten Output. Ja?
Ich weiß gar nicht, was meinst du? 320 vielleicht oder sowas?
Ja, 320 max. Ja, und ich könnte jetzt 420 haben. Ne? So und
ich habe auch noch ein Dach.
Ja, easy. Aber das heißt, ich glaube, wir können vor allem verbraucherschutzseitig, qualitätsseitig, glaube ich, wäre es gar nicht so schlecht, dass man noch ein paar Qualitätsstandards auch schafft, weil du hast schon diese Goldkleberstimmung. Du fährst nach Rotterdam, kaufst dir einen Container, dann sagst du dem Nachbar, ich baue dir eine Solaranlage, holst den Elektriker, der Elektriker geht danach wieder weg und dann machst du die Bude wieder zu. Ne? Das ist nicht gut. Das ist eine viel zu anspruchsvolle. Ich würde Verbraucherschutz auf der Hardware-Seite macht aus meiner Sicht Sinn, bestimmte Grundanforderungen. Der Elektrikerzwang ist schon auch gut, es macht absolut Sinn, um Crap Solar zu vermeiden, weil es auch dann nicht mehr den Support hat in der Bevölkerung, wenn einfach jeder Zweite Probleme hat mit seinem System.
Ne? Aber ist das nicht, was du beschreibst, das habe ich auch noch eine Frage, was du beschreibst, ist das, ist nicht die Gefahr dann bei diesen Balkonkraftwerkentwicklungen jetzt in den letzten 2 Jahren, glaube ich, ja, massiv vorangetrieben worden und jetzt wird es ja noch mal ein bisschen nach oben gestuft, auf 800 Watt, glaube ich. Ist das nicht so eine Art Crap Solar, wenn der selber das so ein bisschen macht?
Total. Ich glaube auch, dass das einfach, dass es immer so die Versuchung ist, okay, an jedes Balkon ran, genau wie gesagt, 250 Euro, dann hole ich mir aus dem Baumarkt. Das sind die.
Im Baumarkt ist noch deutlich teurer,
tatsächlich. Ja, aber es ist also online an. Ja, aber das ist Crap Solar. Du darfst ja auch nicht vergessen, dann nimmst du so ein Ding, das liegt ja auch, das ist ja dann auch nicht ausgerichtet, das hängt einfach an dem Solarding, die Ausrichtung ist totaler Quatsch. Also die Integrationsfähigkeit ist nicht da, die Steuerbarkeit ist nicht da. Das ist ziemlich viel Crap Solar. Und ich glaube, man wird da auch viel sehen und hören, auch die Microinverter, die da hinten drauf hängen. Da wird es Probleme natürlich geben.
Im Online-Angebot standen Qualitätsmikroinverter.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ne? Aber ich glaube auch alleine erstmal zu verstehen, was ein Microinverter ist, ne? Und auch zu verstehen, was solche, das tun Menschen nicht. Und deswegen versuchen wir aber auch, du musst eine Trust-Brand bauen, weil stell dir vor, keiner weiß, was ein Auto ist und dann kommen halt 20 Anbieter. Ja, dann ist es halt ganz normal, dass der Markt sich erstmal etablieren muss. Wir glauben aber, dass unser Weg für uns auf jeden Fall der richtige ist, weil wir zumindest keine Kunden produzieren wollen. Und wir haben viele, die meisten LinkedIn-Anfragen, die ich bekomme, sind von Kundinnen und Kunden, die fragen, wann ist Heartbeat verfügbar für meinen Postal, für meinen Buderus, für meine Fiesmann, weil die einfach sehen, da kommt das eine Gewerk und ballert den Wärmepumpe rein, dann E.ON setzt den Wärmepumpentarif nochmal hoch, dann zahlen die 45 Cent und kotzen im Strahl, ja.
Wärmestrom bei E.ON kostet 45 Cent?
Wir haben gerade den Tarif erhöht, ja.
Wahnsinn. Also vielleicht doch nicht Henry Ford, sondern eher so eine deutsche Unternehmergeschichte, ein Daimler oder ein Benz.
I don't care. Ist mir auch vollkommen egal. Also ich finde auch Daimler und Bosch schon so geil. Ich meine, wir hatten ja mal wirklich ganz viele in einer Reihe in kürzester Zeit. Ist halt schon 100 Jahre her. Ne? Ist mir aber auch wirklich Latte. Also glaube, wir wissen, woran wir arbeiten, machen das mit viel Freude und ich habe auch Spleen. Ich liebe das Thema und man muss ja auch eine Sache sagen, ist glaube ich auch ein cooler Abschluss, dass das einzige Thema, was aus Deutschland heraus es schaffen kann zu einer Weltmarktführerschaft, warum alles andere, KI oder wie auch immer, wird im Silicon Valley und in China entschieden. Die Netzintegration, die Energiemarktintegration, aber auch die Penetration von Erneuerbaren ist in Europa höher. Wir sind da auch regulatorisch weiter als die Amerikaner. Wenn die Amerikaner dort wären, wo wir wären, würden wir von Google jetzt den Google Energy Manager kaufen. Und die würden unser Energy Trading übernehmen. Also das ist halt auch cool für Talent. Das ist das einzige Thema, wo du in Europa was richtig Geiles bauen kannst. Weil ansonsten in fast allen anderen Themen, auch Deep Tech-seitig, egal ob es Raumfahrttechnik ist oder was auch immer. Deswegen ist das schon cool. Also wir können hier an was bauen, was Vorbildcharakter haben wird für die Amerikaner. Also die Amerikaner kommen zu uns, Enphase kommt zu uns, Tesla kommt zu uns. Weil in der Gigafactory die lernen noch von uns. Und das ist cool.
2030, 10 Milliarden Umsatz.
Ja, locker. Ist ja auch, schau mal, wir haben 21 Millionen in 21 gemacht. Das war unser Rumpfjahr. Wir haben jetzt 2180% Wachstum gemacht in 2 Jahren. Wir haben also 21x gemacht in 24 Monaten. Profitabel und krass innoviert. Und jetzt überleg dir mal, für die nächsten 20x, ja, wenn wir nochmal 20x machen, sind wir ja schon da. Und dafür haben wir ein paar mehr Jahre Zeit. Und was ihr nicht unterschätzen dürft, ist eben, wir öffnen das Modell ja. Das heißt, wir haben der Total Addressable Market für den Hardwarekauf ist für uns immer gering, weil du brauchst die Kapazitäten, du musst die Logistik auch haben und der Uplift, das siehst du ja auch bei Enpal, die haben irgendwie 4000 Leute, das heißt, um deine Kappa aufzubauen im Hardwareverkauf, musst du irgendwann riesig werden wie eine Sunrun. Wenn du dann aber den Addressable Market weiter öffnest, indem das Energiemanagement entkoppelt wird und der Tarif auch, hast du quasi so eine Einstiegsdroge, ist vollkommen egal, welche Einstiegsdroge der Kunde wählt, ob der reinkommt über die Hardware, ob der reinkommt über den dynamischen Tarif. Du bietest denen ein Setup, was andere nicht haben und nimmst den ja auch in dein Operating System mit rein. Und, letzter Punkt, Zukäufe. Das ist ja schon nicht so schlecht, wenn man in der Lage ist zu sagen, ich nehme Handwerker goldenen Boden, ich nehme Laden toll geführt, Nachfolgethema, 10 Millionen Euro Umsatz, sitzt in der Steiermark in Österreich, hat total hohe Lizenzgebühren für irgendeinen Scheiß, der nicht funktioniert auf der Softwareseite, hat Probleme, Talent zu finden, hat keine gute Marke und hat ein schlechtes Procurement, ist aber trotzdem profitabel, hey, dann können wir die ja auch noch übernehmen. Das heißt, wir sind schon...
So ein bisschen die Temondo-Story, ne?
Nee, also ich glaube, Philipp ist davon wieder weg, Philipp Pauster, aber also von der Übernahme? Von der Übernahme?
Nee, aber das war jetzt im Grunde ist ja auch quasi eine modern geführte sozusagen Handwerksheizungsgruppe geworden. Ne?
Ja,
aber
total.
Man aggregiert quasi Handwerk sozusagen und bietet das einfach in einer deutlich digitalisierteren Form an.
Absolut. Und ich meine, mir kommt ja, ich meine, die Boomer gehen raus, das wird am Handwerk auch nicht vorbeigehen. Das heißt, du musst sowieso, also allein das Potenzial von künstlicher Intelligenz in der Automatisierung von Serviceprozessen dort. Boom, ja. Wenn du dort auch eine Softwareplattform hast, wo du vom Kunden Erstkontakt, das ist wirklich brachial, ne? Und ja, deswegen bin ich nicht, ich glaube, die Risiken in 24 sind für uns noch hoch, weil der Markt durch so vergiftet ist durch die Perk-Module, der ist vergiftet durch Billiganbieter, die einfach jede Scheiße erzählen. Da müssen wir halt durchsteuern. Wenn wir dadurch kommen, ohne krepiert zu sein, ja, an dem Wachstum, dann glaube ich, stehen wir da sehr, sehr gut, weil dieser Boomer-Markt an Handwerkern, der geht raus und wir können anorganisches und organisches Wachstum so kombinieren, dass das absolut realistisch ist. Und natürlich sagen wir die 10 Milliarden auch für PR, ne? Der Businessplan steht auch auf den 10 Milliarden, aber du kannst es ja hoch und runter dialen, kannst sagen, okay, kaufen wir jetzt pro Jahr 37 Betriebe, also alle, die wir jetzt schon mal haben, nochmal. Das De-Risking für solche Transaktionen geht ja hoch, desto mehr skalierbares Procurement, Offering-Tool beim Kunden, automatisierte Planung. Die M&A-Transaktion hat immer weniger Risiken. Da sind wir aber noch nicht. Wir sind noch, wenn diese Tipping-Pointe aber da sind, dann ist es egal. Aber dann kannst du parallel auch die Standorte aufmachen. Kannst auch sagen, ich mache den hoch, fahre den in the money und wenn der nicht in the money kommt, dann mache ich ihn wieder aus. Ja? Das ist, ich liebe das Modell.
Merkt man ja. Schön. Sehr cool. Vielen Dank. Ich hoffe, die Hörer konnten auch was sehen. Ich konnte eine ganze Menge lernen. Guckt mir ja nachher nochmal eure schöne Wall an. Dann müssen wir das Info gleich noch aufnehmen. Aber vielen Dank, dass ihr auch die Zeit genommen hast.
Gerne. Und es gibt kaum Formate, wo man auch tief gehen kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig.
Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit einer Folge, die Ilan, glaube ich, schon aufgenommen hat. Und zwar ist das eine Folge mit Octopus Energy. Das ist der dritte im Bunde zwischen Tibber, O-Strom und Octopus Energy ist so ein Wettlauf entbrannt um flexible Stromtarife, Smart Meter Rollout und Co. Kann man eine ganze Menge lernen. Ich habe selber noch nicht gehört, aber wird wohl gut sein, wenn Ilan das macht. Die Folge gibt es dann am Dienstag wieder auf energiezone.org. Danke euch.